Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Försterei.
Endhaltestelle, bitte aussteigen.
Kick an, 149. Heute geht es viel um Frauen und deswegen begrüße ich als erstes erstmal Vivian.
Oh, das war die schönste Begrüßung überhaupt. Hallo.
Wir haben nämlich zweimal am Wochenende, wenn man den gestrigen Tag noch mit Wochenende betiteln darf, in der Bundesliga gegen andere Frauenteams gespielt. Hallo Ralf.
Hallo Jan, grüß dich.
Und
hallo Vivi.
Hi.
Und hallo Hörer. Und wir haben komischerweise auch noch 3 Punkte geholt in Frankfurt, die Männer.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das irgendjemand erwartet hat, großartig.
Nein.
Aber das sind dann sozusagen 9 Punkte in der Bundesliga an einem Wochenende.
3 Spiele an 4 Tagen und 9 Punkte.
Wow. Wenn man mal so überlegt, was andere Bundesligisten aus Berlin, ach, gibt's ja nicht, oder?
Da wird's eng. Es gibt so manche Zweitligisten, die suchen heute noch nach Torerfolgen
in ihrem Heimstadion. Wollen wir nicht
wollen wir nicht drauf rumreiten. Genau.
Wir haben uns entschieden, dass wir heute mal chronologisch rangehen und als erstes natürlich das 12 Uhr Mittagsspiel bringen. Ich habe leider gefehlt, weil ich war im Bahnbetriebswerk Schöneweide und habe Kinder bespaßt, was auch sehr interessant war.
Beim Eisenbahnfest.
Und da hat mir der Peter gesagt, wir haben die AG Inklusion vergessen. Grüße an der Stelle an die AG Inklusion. Die waren natürlich auch beim Tag des der Selbsthilfegruppen. Und da gibt es jetzt auch ein hervorragendes Video, ist sehr kurz auf der FTV, kann ich aber empfehlen. Da stellen sich alle Gruppen mal vor.
Genau.
Und da sieht man auch zum Beispiel unsere Hörerin Yvonne. Und ja.
Aber es wäre ja vielleicht mal auch, danke Peter für den Hinweis, vielleicht mal für eine spätere Geschichte
mal
mit
AG. Geklärt.
Sehr gut. Peter, wir machen das.
Haben wir schon gleich verabredet. Wir haben viel gesprochen hinter. Ja, und so schnell, wie wir jetzt hier schon, sag mal, in den Podcast drin geswitcht sind, so schnell konntet ihr auch jubeln.
Ja, also erstmal habe ich nicht gejubelt, weil als ich ins Stadion kam, war unsere Ecke leer. Das fand ich schon mal sehr enttäuschend. Dann gab es nicht die richtigen Gummibärchen, was von mehreren erwähnt wurde.
Mir hat es gefallen.
Dir hat es gefallen, okay. Natürlich. Ja, ich werde Besserung geloben. Aber ja, du hast recht, wir konnten, als das Spiel dann angepfiffen wurde, sehr schnell jubeln, nämlich schon in der 2. Minute.
Obwohl Union ja kein Tor gemacht hätte.
Ja, also ja, doof gelaufen, würde ich sagen, für SGS Essen. Aber
das
war
so
ein schönes
bei,
Ding.
Bei, wie heißt der hier, Arndt Zeigler, wäre das wahrscheinlich das Kacktor des Monats. Oder
Arndt
könnte eins
Zeigler.
Arndt Zeigler könnte Kacktor des Monats sein. Also wie das Ding, also scharfe Flanke von Naika Reisner, kam von links angesprintet und haut das Ding in Strafraum rein.
Eigentlich wäre da auch Lisa Heiseler gewesen.
Ja.
Aber die kam nicht mehr an den Ball.
Die kam nicht mehr an den Ball. Dafür eine Essenerin, die den Ball etwas abfälschte auf den Oberschenkel einer anderen Essenerin. Und dann war das Mittagessen fertig und das Ding lag im Tor.
Wollen wir noch über den Riesenschal sprechen oder habt ihr den nicht mitbekommen? Sebastian hat den ja auch nicht mitbekommen.
Den haben wir auch nicht mitbekommen.
Der war in der Mittellinie und unter anderem Tim Pritloff hat den hochgehalten. Das habe ich gesehen in den Zusammenfassungen.
Ja, wir standen neben ihm, aber wir haben das nicht mitgekriegt.
Kam er nicht erst später zu uns?
Nee, Tim kommt immer erst bei uns da vorbei und dann geht er zur Mittellinie.
Oder so.
Ja, wir standen an der Mittellinie diesmal, so, weil Vivian hat es ja. Sie kam, ich war noch nicht da, du warst ja auch nicht da. Und da ist er praktisch zur Mittellinie gegangen.
Ach so.
Und als ich dann kam und stand, die kenne ich doch gar nicht, die bei uns am Wellenbrecher stehen, habe ich sie angeguckt und gesagt, wo bist denn du? Na, ich stehe unten an der Mittellinie. Na, okay.
Ja, als ich ankam, war halt unser Wellenbrecher mit einem Schal besetzt und dann dachte ich, nee, das kann nicht von dir sein. Also wirst du mal gucken, wo die anderen sind. Und dann bin ich zur Mittellinie runtergegangen.
Verständlich.
Ja, ich wollte da nicht alleine stehen.
Nee, und da standen wir dann und haben im Prinzip bis zur Halbzeit, dann musste Vivi unbedingt laufen.
Mhm. Ja, ich musste dann ein bisschen mit Paw Patrol-Figuren auf der Waldseite spielen, genau. Aber dazu später mehr.
Aber wir standen im Prinzip da, wo Tim stand, vielleicht 5-6 Meter links daneben, aber den Schal habe ich nicht mitbekommen, erst wirklich über die Fotos.
Ja, war aber bei der Hymne wohl.
Keine Ahnung. Aber jetzt erklärt das, warum der Fotograf da stand.
Ja.
Ach so, naja. Okay, jetzt macht's Sinn. Geplante Aktion nicht mal. Na, ist egal. 6. Minute.
Ja, da haben wir wieder gejubelt. Auch die Stadionsprecherin wollte dieses Tor schon ansagen. Und dann stellten wir leider fest, dass es abseits war. Ja,
aber es stand auch schon 2-0 auf der Anzeigentafel.
Ja, genau.
Aber das war auch so ein schönes Teil, muss ich echt sagen. Dass Sophie Weidauer da reingeämmert hat. Leider im Vorfeld stand Campbell etwas im Abseits. Gibt ja leider keine kalibrierten Linien. Also gehen wir mal von aus, das stimmte.
Dann machen wir mal gleich, Ralf. Gab ja so einige strittige Szenen, ja? Sowohl im Männer- als auch im Frauenfußball. Ja? Und ich habe mich dabei ertappt, darüber nachzudenken, ob das nicht manchmal schön wäre, wenn man es überprüfen würde. Und dann habe ich mir wiederum gesagt, nee, aber eigentlich will ich es nicht. Eigentlich will ich auch nicht, dass Svenja Blonski, den musste mal sein, einen Elfmeter pfeift, den er eigentlich nicht gesehen hat. Und eigentlich will ich auch, dass es so strittige Szenen durchaus danach noch gibt, die man zwar überprüfen hätte können, aber die dann eben von der Schiedsrichterin so wahrgenommen werden. Ist schwierig. Also ich fand auch, dass, wie heißt Frau Kampel mit Vornamen?
Eileen,
stimmt. Wie die Trainerin, aber anders geschrieben. Ja, dass Eileen Kampel vielleicht nur ein Hauch oder nur hauchzart im Abseits stand, aber ja, wenn's die Wahrnehmung so ist, dann macht's doch Spaß. Was sagst du?
Im Prinzip zu 99,9% deckungsgleich mit deiner Meinung. Und ich muss aber immer wieder einhaken, ohne diesen Videobeweis wären wir nie aufgestiegen.
Was immer noch nicht stimmt.
Nein, weil das Abseits hat damals keiner angezeigt. Und
der Linienrichter nochmal, also ich werde das so lange behaupten, bis das auch der letzte Unioner begriffen hat, der Linienrichter hat dem Oliver Runert nach dem Spiel gesagt, er hätte die Abseitsfahne gehoben, aber er wusste um das Stilmittel, das nochmal zu überprüfen, ob der Spieler wirklich die Sicht versperrt hat. Und das wollte er überprüfen lassen und deswegen hat er die Fahne da nicht hochgehoben.
Aber er hätte doch hochheben können,
nachdem er bei dem Tor war. Er hätte sie eigentlich hochheben müssen, das stimmt. Also nach der heutigen Richtlinien hätte er sie auch hochgehoben. Damals war das ja noch relativ neu. Da war das ja auch für uns noch relativ neu, dass das überprüft wurde. Und wenn man überhaupt sagen kann, dann sind wir nur aufgestiegen, weil kein Tor gefallen ist im Rückspiel. Mhm. Und wenn da ein Tor gefallen wäre, wäre es auch noch nicht sicher gewesen, dass wir nicht noch eins gemacht hätten, weil wir hatten die Chancen dafür. Aber dann wäre es eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters gewesen, weil es war ja nun deutlich zu sehen, dass Abseits war.
Mhm.
Und wie gesagt, aber der Linienrichter hat dem Oliver Runert so erzählt und der hat es beim Fantreffen so erzählt. Und deswegen,
Okay.
Also ich habe auch 2 T-Shirts mit, war schön gewesen, weil ich bis zu diesem Fantreffen, wo ich mit Olli Runert uns allen das erzählt hat, auch davon ausgegangen bin, dass das sonst keine Wahrnehmung gegeben hätte, aber seitdem bin ich der Meinung, auch so werden wir aufgestiegen.
Ja, okay, vielleicht kann durchaus so sein, aber letzten Endes muss ich sagen, ich will nicht, dass solche Tore wie damals Stefan Kießling, das Phantomtor oder andere Tore, die vielleicht nie welche hätten sein dürfen, dass die gezielt werden. Und deshalb bin ich so ein bisschen in meiner Meinung gespalten dazu. Ja, zu 99,9% sage ich, den VAR brauchen wir nicht. Aber ja, schlage so 2 Herzen in meiner Brust. Andererseitig will ich eben, dass es die Möglichkeit gibt, Sachen, die nicht zutreffend sind, dann aber auch wieder abzuerkennen.
Aber die Möglichkeit, dass man überprüft, ob der Ball über der Linie war.
Das ist ja die Torlinientechnik.
Die kriegt ja der Schiedsrichter direkt auf die Uhr. Und da gab es ja jetzt auch eine Szene irgendwo, ich weiß nicht, in der Bundesliga, Männer, wo Ach, bei Dortmund, wo Wolfsburg im Prinzip den Ausgleich macht in Dortmund. Und der Ball wirklich, ich zeige jetzt so gerade den Beten, die hier sitzen, ungefähr so einen Zentimeter maximal, nicht über, komplett über Linie war. Und deswegen hat der Schiedsrichter auf seine Uhr geguckt und er sagt, nee, der war nicht ganz drüber, zählt nicht als Tor. Mhm. Ja, wir hätten alle mit bloßem Auge gesagt, ist so. Aber die Torlinientechnologie hat eben angezeigt, dass es nicht klappt. Und da konnte der Schiedsrichter sofort auf seine Uhr sehen, war Tor oder war nicht Tor. Aber die Wahrnehmung, ob da alles sauber war, hatte er selber.
Es gibt im Internet so ein paar Beispiele, Blickwinkel auf Bälle hinter der Linie. Gibt es ein Beispiel, du siehst den Ball und der liegt meiner Meinung, also der liegt, du siehst es eindeutig nicht hinter der Linie. Und dann verändert sich aber dieses Blickfeld und dann guckst du von oben drauf. Dann liegt der Ball tatsächlich eine ganze Ecke hinter der Linie. Aber diese, dadurch, dass der Ball ja rund ist und die Blickwinkel täuschen extrem. Also man kann sich eigentlich nicht immer auf den eigenen Blick verlassen. Aber andererseits, ja, was soll man sagen? Die Technik. Also, wir haben ja heute Social Media. Das heißt, der Schiedsrichter entscheidet, kein Tor. So, 2 Sekunden später siehst du es auf deinem Handy, dass es ein Tor war. Letzten Endes kannst du damit ja im Stadion ziemlich für Unruhe sorgen, zusätzlich zu der, die es eh schon ist, weil die Zuschauer sehen es ja in Windeseile selber durch Kameraeinstellungen.
Das ist eine Sache, die muss man aber so akzeptieren. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum man im Zeitalter des Internets die Nachspielzeit nicht auf der Stadionuhr zeigt und laufen lässt. Jeder normale sterbliche Mensch könnte, der so ein TV-Abo hat, könnte über sein Handy gucken, in welcher Minute sind wir. Du hast zwar einen Verzug von ungefähr einer halben Minute bis einer Dreiviertelminute, aber du könntest gucken, okay, das war die Szene, aha, also sind wir bei 6 Minuten von 10 und so weiter. Also das erschließt sich mir nicht. Ich finde aber Hilfsmittel ganz toll, die der Schiedsrichter hat. Und da kann halt auch eine Hilfslinie geben für Abseits, die auch auf der Uhr sein könnte. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man eine strittige Szene hat und die muss überprüft werden, dann sollten die Trainer jeweils die Möglichkeit haben zu sagen, das möchte ich jetzt überprüft haben.
Also eine Challenge.
Ja. So ähnlich wie im Football, meinst du, dass man so eine Flagge werfen kann? Ja, die Idee finde ich gut.
Und ansonsten ist es einfach dem Fußball oder zerstört dem Fußball die Emotionen. Also wenn ein Tor fällt und du jubelst und weiß ich, und dann kriegst du 3 Minuten später erst die Bierdusche ab, weil irgendeiner der Meinung ist, ich warte aber noch, bis der VAR das entschieden hat und dann jubel ich.
Ich kenne es immer nur umgekehrt, dass wir die Bierdusche abbekommen und das dann kein Tor ist. Stimmt's, Ralf?
Ja, das war in dem Fall war's so. Mhm. Aber wir, okay, VAR brauche ich nicht. Ich bin dafür Torlinientechnik, also ob der Ball auf der Uhr der Schiedsrichter angezeigt wird, ist Tor, war drin oder nicht drin. Und von mir aus auch kalibrierte Linien. Aber das sollte es dann gewesen sein, VAR.
Ja. Und ich bin dafür, dass Spieler befragt werden. Der Schiedsrichter kann durchaus zum Spieler hingehen, zu Herrn Kiesling, Stefan, wartet jetzt eben ein Tor oder hast du durch das Außennetz geschossen? Und dann würde der Spieler ja sagen, also aus meiner Wahrnehmung habe ich den ins Tor gemacht und dann kann man ja immer noch sagen, also der Spieler hat mir gesagt, er hat ihn ins Tor gemacht, obwohl die Bilder dann später sagen, er war doch außen von außerhalb, also durch die Maschen geschossen und dann kann man ja den Spieler anprangern und dann werden die ja zur Ehrlichkeit erzogen.
Ob das hilft?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich sollte man eher so Social Media endlich mal verbieten.
Ja. Wollen wir wieder über das Frauenspiel sprechen?
Genau. Genau, und als wir uns dann schon über die Bierduschen geärgert oder gefreut hatten, kam es auf einmal, ach nee, war ja doch abseits.
Welche Bierduschen? Also dieses Mal war das Spiel ja so früh, dass da gefühlt die Hälfte von uns Kaffee getrunken hat und kein Bier.
War Kaffeeduschen?
Nein, ich glaube tatsächlich nicht, aber es gab nur sehr wenige, die um die Uhrzeit sich ein Bier geholt haben, tatsächlich. Ja.
Nee, und du hast aber gesehen, unsere Damen, die hatten was vor. Also es war so ein Drang nach vorne zu sehen. Wir standen ja leider die haben leider auch die Platzwahl verloren. Das heißt, wir spielten erstmal in der ersten Halbzeit auf Zuckertor. Mhm. Und es spielte sich ja alles auf der Seite ab. Wir sahen also von weit weg die Geschehnisse. Deshalb können wir auch mit, ob es jetzt abseits war oder nicht, das waren einfach zu weit weg. Mhm. Aber das Spiel war halt in der Phase, in der ersten Halbzeit und in den ersten 20, 30 Minuten nur auf ein Tor. Und Naja, und in der 11. Minute kassiert ja dann, wie heißt das, Steuerwald.
Samantha Steuerwald.
Genau, eine gelbe Karte. Ja,
kann ja, man für Trikotzupfen, oder? Für Trikotzupfen, ich fand ja. Das gar nicht so, ja, naja, gut.
Gut, so ist die Auslegung. Naja, und dann ging es halt die ganze Zeit immer schön, hat man sich schon die Haare gerauft. Also ich habe keine mehr, also beziehungsweise ich habe manchmal schon welche, aber aktuell nicht. Kann man sich die Haare raufen, dann ging es halt immer auf ein Tor. Man hat immer schon den Torjubel auf den Lippen gehabt und irgendwie ging das Ding nicht rein.
Ja, wie in der 22. ne?
Ja, genau.
Ne, da war er ja drin.
Das war in der 38.
In der 38. war er drin, in der 22. nicht. Nee, in der
22.
Nicht.
War er auch drin, der war abseits, oder? Oder
irgendwie. Nein, das war 6. Minute.
Ach so, ich bin komplett verrutscht, ja. Na, wenn man nicht dabei ist oder nur die Zusammenfassung sieht.
Ja, genau. Nee, die hatten Chancen ohne Ende. Ich meine, das ist ja das, was man ihnen...
Ach, das war die Szene.
Was man immer mal noch vorwerfen könnte, nach diesen zwei Spielen, die wir jetzt gesehen haben, zu dem anderen Spiel kommen wir ja noch, ist die mangelnde Chancenverwertung. Also man macht sich das Leben selbst ein bisschen schwer am Ende, weil man einfach die Chancen nicht so nutzt, wie sie kommen. Sie haben immens viele Torschüsse und davon gehen halt nur relativ wenig im Verhältnis rein. Und das macht natürlich dann so Spiele wie jetzt in Jena extrem spannend. Oder beziehungsweise das Spiel hätte ja auch nochmal einen Fahrt aufnehmen können, wenn die nur einen Anschlusstreffer gemacht hätten.
Der Katja hat ja nach dem Spiel auch gesagt, das seien Chancenverwertung hart trainieren. Ja, ich würde ja mal sagen, mir ist aufgefallen, dass Sophie oftmals den direkten Weg zum Tor sucht, ohne die freie Mitspielerin zu sehen, wo man noch hätte abspielen können. Und diese ist jetzt ein Beispiel, wo mir aufgefallen ist, bei einer Szene, glaube ich, gestern Ola am, weiß ich nicht, war auch, wo eine Spielerin der anderen den Ball vom Fuß genommen hat und dann alleine aufs Tor losgelaufen ist und, sag mal, dadurch in einer anderen Position war und konnte ja nicht mehr schießen. Und so, also diese Miteinander-Spielen findet noch nicht so richtig statt,
glaube ich. Aber eigentlich immer besser eigentlich. Ich fand,
ja,
also,
wird ja auch.
Hier gegen Essen und auch dann gestern in Jena, fand ich schon, dafür, dass die Mannschaft im Prinzip ist ja faktisch, haben gestern bei dem Spiel gegen Jena 5 Neueinkäufe gespielt. Und du hast aber nicht das Gefühl, dass sie sich erst nur seit ein paar Wochen kennen. Natürlich stimmt in einigen Abläufen noch nicht genau die Beispiele, die du eben gerade genannt hast, aber du hast trotzdem das Gefühl, es ist ein gängiges, es ist ein sich verstehendes Gefüge. Und wenn ich mir dann das Tor angucke in der 38., das 2-0, wo ich glaube, Sophie Weidauer, oder war das, die dann den Distanzschuss macht, der abgewehrt wird, Heisler...
Nee, Heisi hat das erst probiert, genau. Oder? Der wird geklärt und dann schießt Sophie nochmal aufs Tor und dann ist er drin.
Na, es gibt drei. Es gibt erstmal diesen Distanzschuss, der wird abgewehrt.
Ja,
den Nachschuss setzt Heisi, den kratzt eine Spielerin von der Linie und dann trischt im Prinzip Sophie Weidauer das Ding unter die Latte. Also mit einer extremen Wucht direkt unter die Latte.
Ja, der war gut. Ich fand sowieso, dass Sophie sehr, sehr viele gute Szenen hatte, nur leider das Tor nicht so häufig getroffen hat, wie sie es hätte nach meinem Geschmack treffen können. Aber das haben wir ja gerade schon sehr ausführlich besprochen. Ja, Chancenverwertung. Ich glaube, wenn wir das besser hinbekommen, dann wird das noch eine sehr torreiche und für mich sehr teure Saison, weil ich für jeden Treffer 1 Euro spende. Also mal gucken, was zusammenkommt. Ja.
Ja, also ich habe in dem Spiel gegen Leverkusen hat wohl die Kommentatorin gesagt, dass die Sophie Weidauer vor dem Wechsel zur Union von der halben Liga gejagt wurde. Die wollten das, weil ihr Vertrag lief ja da, wo sie herkam, aus. Und die halbe Liga wollte sie haben. Sie hat sich dann aber für Union entschieden. Und in manchen Szenen sieht man auch, warum. Weil sie hat eine, genauso wie die Aline Kempel, ein riesen Überblick. Die haben den Blick für die Freiräume teilweise. Die haben den Blick.
Also du meinst, warum die halbe Liga sie haben?
Haben wollte, genau.
Ach so, ich dachte, warum sie zur Union?
Ich
echt gespannt.
Nee, also es sind, ich muss mal sagen, die Einkaufspolitik da von Jennifer Zietz, toll. Also man sieht es immer mehr.
Ja, nee, war auch nicht so gemeint, die Kritik, dass die zu eigensinnig sind oder dass das Spielverständnis fehlt, sondern daran muss man üben, dass man auch noch den Kopf hochnimmt und wer steht denn jetzt eigentlich besser, ist jetzt wirklich gut durch drei Spielerinnen durchzuschießen oder sehe ich Naika jetzt so auf der linken Seite oder keine Ahnung. Also gibt ja auch zwei Beispiele, zwei deutliche Beispiele, die diesen Überblick haben. Das ist Tomke Schneider zum Beispiel, die
auf jeden Fall, ja,
absolut sieht, wer es ist, und Naika Reisner, die auch immer ihre Mitspielerin sucht und dahin spielen möchte. Manchmal macht sie da vielleicht auch zu oft, aber es wird sich einspielen. Davon bin ich überzeugt. Ich bin ja, habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, bin ja davon überzeugt, dass wir das Spiel gegen Leverkusen nicht, wenn wir nochmal spielen, nicht nochmal verlieren.
Nee. Naika hat den großen Vorteil, sie ist so schnell, dass sie sie läuft ja an den Spielern faktisch vorbei. Und derzeit hat sie Zeit, wirklich zu gucken, weil die Bedrängnis der Gegenspielerin sich darauf beschränkt, dass die versuchen, sie zu erreichen.
Wo habe ich das noch irgendwo gesehen? Schnelle Spieler, die noch Zeit haben, nebenbei zu gucken. Ach, in Frankfurt.
Ja, da kommen wir ja noch zu. Da
kommen wir noch zu.
Genau. Ja.
Denn in der 44. Minute war eine wirklich schöne Szene, wo Naika auf Sophie durchsteckt, aber der Ball nicht richtig mitgenommen werden kann. Sie muss im Prinzip gleich schießen, weil sie sonst...
Es sah auch so, als würde sie am Ball vorbeirutschen sonst, oder so ein bisschen?
Ja, sonst würde sie am Ball vorbeirutschen. Wenn der Ball ein kleines bisschen genauer gekommen wäre, hätte sie die Torfrau ausspielen können und hätte den Ball einfach einschieben können, weil die so viel Geschwindigkeit hatte, aber so musste sie gleich schießen. Und das war dann leider so ein bisschen, ja, von der Strafraumgrenze rechts vorbei am Tor. Aber das hätte natürlich so 3-0 sein müssen eigentlich.
Ja, ja.
Da war Platz.
Dann wäre auch die ganze Situation beruhigter gewesen.
Auf jeden Fall. Was du noch nicht erwähnt hast, war, dass kurz vorher der erste richtige Abschluss von SGS Essen stattgefunden hat in der 43. Minute, was für unsere Torhüterin kein Problem dargestellt hat. Aber bis dahin haben wir das Spiel halt wirklich komplett dominiert. Und
was die Hörer nicht wissen, du hast ja einen Zettel von mir und die 43. Minute steht da gar nicht drauf.
Ich weiß, aber auf meinem Zettel steht die 43. gut, Minute sehr drauf.
Gut. Sehr gut, die 43 fehlt auch bei mir.
Siehst du? Deswegen erwähne ich es jetzt gerade. Ja, und ich glaube, das waren schon die Highlights, oder?
In der ersten Halbzeit?
Ja, definitiv. Also was ich so gesehen habe, war ja mehr oder weniger Zusammenfassung, beziehungsweise ich habe mir natürlich einen Spielbericht genommen und habe mir sozusagen durchgelesen, einen Ticker durchgelesen und bin dann auf AFTV gegangen und habe das Spiel einfach nochmal immer zu der Zeit gespult und mir dann angeguckt, wie ist es passiert. Aber es ist natürlich, stelle ich auch gerade fest, anders, wenn man so eine Zusammenfassung nur hat, weil man weiß die Reihenfolge nicht so richtig. Also die Szenen können ja anders wirken im Stadion oder wirken anders im Stadion. Aber
also das ist, ich habe mir bei dem Männerspiel, was wir noch besprechen, hatte mir die Zusammenfassung erst angeguckt, weil ich konnte es auch nicht gucken, und habe dann hinterher das Real Life gesehen, habe mir das komplett angeguckt. Und das war, hatte auf einmal einen völlig anderen Eindruck als das, was ich über die Zusammenfassung gesehen habe. Da fehlten so diverse Sachen und einige Sachen. Aber gut, das
bleiben wir mal in der alten Försterei.
Genau. Ja, ich fand es tatsächlich ziemlich leer, muss ich sagen. Das war mein Eindruck in der Halbzeit. Normalerweise kommt man ja irgendwie kaum durch und es ist total voll. Du stehst an jeder Treppe an.
Wie viele Zuschauer hatten wir denn?
Wir hatten 7.184 Zuschauer.
Ja, das ist jetzt nicht ganz leer.
Ja, aber ich finde, wir haben schon bessere Zuschauerzahlen erreichen können.
Ja.
Was ich ganz cool fand, war, dass es keine Ordner an den einzelnen Blöcken gab, also an den Sektoren. Das fand ich ganz gut, weil meine Freundin seit jeher auf der Waldseite ist und mit ihren Kindern da war. Und die Chance haben wir dann genutzt und haben uns dort in der zweiten Halbzeit zusammengefunden. Und ich habe ein bisschen mit ihren Kindern Zeit verbringen können, weil man normalerweise ja gar keine Zeit dafür hat.
Auf der Waldseite.
Ja, wir saßen auf den Stufen der Waldseite hinterm Carpo-Podest und haben mit Spielzeugkunden gespielt. Der kleine ist 3. Also,
ja, ist ja super.
Ja, und das ist mal eine andere Art und Weise. Aber deswegen habe ich tatsächlich von der zweiten Halbzeit nicht ganz so viel mitbekommen, weil ich musste ständig diese Figur bewegen.
Und weißt du, was kurios ist? Das hat Union sich gesagt, na Mensch, wenn die Vivian jetzt ja keine Zeit hat, hier so richtig zuzugucken,
dann machen wir keine Tore mehr.
Einfach gar nicht.
Das fand ich total sympathisch, ja.
Wobei Essen da wohl viel gemacht
hat. Ja, wollte ich gerade sagen, das hatte ich mir tatsächlich aufgeschrieben, dass die Chancen für SGS Essen, ich fand es immer sehr lustig im Stadion, wenn die Stadionsprecherin das angesagt hat, weil sie hat erster FC Union Berlin gegen SGS Essen und dann und niemals vergessen und das reimt sich ja und ach, das liebe, musste bitte. Dann immer ein bisschen aber, grinsen.
Da muss man aber wirklich, da darf man nicht anfangen, durcheinander zu kommen.
Nee, aber es, ja.
Aber weil wir jetzt gerade bei der Stadionsprecherin sind, es ist, vielleicht hört ihr Union noch zu, gehen wir mal davon aus, man muss an der Akustik irgendwas tun, weil die Kollegin ist einfach akustisch schlecht zu verstehen.
Ja, das kann ich bestätigen.
Das ist aufgrund ihres Dialektes.
Du musst die Themen mit Christian Arbeit absprechen, natürlich hören die hier zu.
Ja, natürlich. Also Felix, ich weiß nicht, warum er nicht dabei war, ist ja auch egal, ist einfach von, man versteht, was er, es kommt durch die Akustik besser rüber. Bei ihr ist immer so, man weiß, was sie sagt, aber man versteht es nicht wirklich.
Hm. Genau.
Ich denke mal, dass man an der Stadionanlage da ein bisschen noch was drehen kann. Es ist
da gibt es aber tatsächlich auch die Möglichkeit, das in der FUMA zu schreiben.
Ja.
Zum Spieltag, also das ist ja dann kein Vorfall, einfach so als Hinweis. Vielleicht kommt es ja dann bei den Leuten an und sie testen das mal.
Ja, müsste man wirklich mal machen. Also beim nächsten Frauenspiel nochmal drauf achten.
Bei welcher Auswärtsfahrt war das, wo der Stadionsprecher gefühlt eine halbe Stunde vor Stadionöffnung immer wieder die gleichen Sachen lautstark angesagt hat, was einen als Fan draußen extrem genervt hat?
Alle anderen Stadien.
Nee. Das habe ich nur bei einem, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. War das in Wolfsburg oder war das Wolfsburg Leipzig? Wolfsburg
ist furchtbar.
Das war das andere, was es nie hätte geben dürfen.
Ja, ne? Ach, das war ganz toll anstrengend.
Hier unser, der Spezi, der mal wie ein bekloppter Bulle übers Feld.
Und dann stehst du da vor dem Stadion und wirst die ganze Zeit mit diesem Krach belästigt. Also so das ausführlich ist, müssen wir das nicht unbedingt im Vorfeld
das
testen.
Das ist der Grund, warum ich da nicht mehr hinfahre, weil ich bin ja eigentlich ein sehr friedlicher Mensch. Ich war beim DFB-Pokal-Halbfinale und wenn ich gedürft hätte, wenn der nicht eingezäunt gewesen wäre, wäre in diesem Tag nicht nur vor Gericht gekommen, sondern wäre auch eingefahren, weil ich hätte ihn getötet.
Ich dachte, du hättest ihm das Mikro weggenommen, das hätte ja schon geholfen.
Ich hätte ihn getötet, ich hätte ihn erwürgt.
Das ist wirklich anstrengend. Also,
Gewalt ist nie eine Lösung
für
die Minderjährigen, die hier zuhören.
Ja, nein, ich hätte ihn natürlich nicht erwürgt, das ist Quatsch, aber ich hatte das Gefühl, ich müsste ihm Schmerzen zufügen.
Ja, so wie er uns.
Genau. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn es so weit geht, dann darfst du da einfach nicht hinfahren. Und ich versuche auch so wenig wie möglich von dieser Truppe mitzuerleben, weil der ja auch bei anderen Mannschaften ins Mikro so rumbrüllt, als würde er gar keine Luft mehr kriegen, als wäre das Absolute, weil das gerade passiert ist. Und da freue ich mich immer wieder, dass Christian Arbeit bei den Männern und jetzt habe ich die Namen natürlich nicht
verraten. Felix bei den Frauen, aber genau. Den Namen von der Kollegin weiß ich nicht.
Ursine. Ist ja aus der Schweiz, ne? Heißen die nicht alle Urs? Ne.
Kann natürlich sein, Spitzname. Ja, aber für die zweite Halbzeit kann man so viel nicht mehr jetzt sagen, außer dass Dina Oschmann reingekommen ist, Moraito reingekommen ist für Heisi. Warte mal,
Dina hat da von Anfang an
Katja, nicht oder? Katja wurde nicht Katja eingewechselt?
Na, ach nee, andersrum.
Kann man Dina, schon mal verwechseln,
Dina, bitte. Dina wurde ausgewechselt.
Mhm.
Dann ja, kam, und von der halte ich übrigens sehr viel, kam, ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht, Alma Orgard. Die junge Dame ist 19 und in den paar Minuten hat die schon einiges da, also an der werden wir Freude haben.
Mhm.
Also die ist echt, muss ich echt sagen.
Die stellt sich, glaube ich, selber vor irgendwo und da hat sie ihren Namen auch richtig ausgesprochen. Aber ja, es ist schwierig, weil die, das ist ja ein skandinavischer Dialekt.
Ja, genau. Sie kamen dann für Eileen Campbell und dann in der zweiten Nachspielminute dann kam noch Katja für Tanja. Also Katja Orschmann für Tanja Pawolek.
Hm.
Viel Nachspielzeit gab es, glaube ich, nicht. 4-5 Minuten, oder?
Das habe ich tatsächlich gar nicht notiert.
Also sie hatten schon noch ein bisschen Zeit und haben auch wie gesagt, da hat man auch gesehen, dass von der Olma da wir einiges noch zu erwarten haben. Also wir haben echt.
Also wollen wir gar nicht über Stadionszenen dann sprechen, weil ich habe hier noch die ein oder andere.
Erzähl doch mal. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich saß auf den Stufen.
In der 50. Hätte fast Essen nach einer Ecke, die schon geklärt schien, nachgesetzt und hat nochmal versucht, den Ball aufs Tor zu schießen. Das war aber knapp, also ist knapp am Tor vorgegangen. Ja. Dann hat Aileen Campbell aus 16 Meter aus der Drehung in der 56. geschossen. Geht zwar vorbei, aber da war Essen komplett unsortiert.
Mhm.
Ja, also da hätte man auch mehr draus machen können. Denn gibt es in der 79. Ja, gelbe Karte, ja, das ist ja okay. Ralf sein Part immer.
Für halber Kampf.
Genau. Eine Ecke von links. Dina war nicht mehr drauf, aber die gibt es dann gegen Jena auch nochmal. Eine Versuch einer direkten Ecke. Das war symptomatisch. Das ist schwer zu sehen im Stadion, aber vom Fernsehgerät ist das schon sehr interessant. War gestern auch in Jena.
Kann ja eigentlich nur Tomke Schneider, oder?
War wahrscheinlich Tomke Schneider. Ich habe es jetzt mir nicht so gemerkt, aber ich fand das nur interessant.
Von links oder von rechts, wenn man jetzt aufs Gästetor guckt?
Boah, ich habe es am Sonntag gesehen. Das ist ja schon ein bisschen her. Ist mir bloß gestern aufgefallen, weil Dina gestern auch versucht hatte, eine direkte Ecke zu machen. Und da habe ich gedacht, oh, das habe ich doch letztes Mal schon gesehen. Und dann müsste ich mir nochmal angucken. Dann wüsste ich das, aber das könnt ihr uns ja auch schreiben. Und denn in der 93. zieht Tomke nochmal an Ostermeier vorbei, kann links in den 16er reingehen und Antonia Halverkamps kommt frei zum Abschuss, obwohl der Ball gegen die Laufrichtung der Torhüterin Sindermann gespielt wurde, geht der Ball nicht über die Linie, aber das wäre der 3-0 gewesen,
ja,
kurz vor Ende.
Wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, dachte, okay, ihr dürft nicht mehr viel anbrennen. Die zweite Halbzeit war irgendwie den ersten Minuten generell, dass sich Essen in unserer Hälfte dann festgesetzt hat.
Ja.
Das waren ja eben die von dir genannten Beispiele. Die kamen halt schon ziemlich verändert aus der Kabine.
Die sind 21 Jahre Bundesligist. Das ist auch eine Leistung, muss man mal so sagen.
Und das als reiner Frauenfußballverein, das ist eine Leistung. Wir hatten da echt Probleme, den Zugriff wieder zu kriegen. Und deshalb war ja am Anfang das Spiel relativ einseitig in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit dann ja eben nicht mehr. Und insgesamt hatten wir nachher einen Ballbesitz von 49-51%. Das ist im Prinzip gar nichts. Das war in der ersten Halbzeit ja nun einseitig und auf einmal war das ein sehr ausgeglichenes Spiel.
Ja, das stimmt.
Deswegen habe ich hier das nochmal ausgedruckt übrigens.
Ach, das ist nett, danke. Ach stimmt, da hast du was anderes runtergeschrieben.
Weil da habe ich es ein bisschen zusammengefasst und habe ich mir das genauso geschrieben, wie Ralf die gerade gesagt hat, 52-48, 7-6 Torschüsse und 105-103 Kilometer.
Das waren die Ecken. Torschüsse waren 22-15.
Dann waren es die Ecken. Die Ecken waren
11-5.
Achso, egal.
Egal.
ich habe nämlich gestern gehört, dass man auf dfb.de die ganzen Auswertungen findet von der Frauenbundesliga.
Das wollte ich gerade kritisieren, dass es in unserer App nicht verfügbar ist.
Und da ist es aber gut sortiert. Und da habe ich mir natürlich, dann muss ich es nochmal drucken, weil ich natürlich gesagt habe, natürlich haben.
Ralf, was war denn deine Spielerin des Spiels?
Bei dem Spiel?
Ja.
Da schwanke ich zwischen zwei, und zwar zwischen Sophie Weidauer und Naika Reisner.
Ich hätte genau die beiden auch genannt.
Meine Tomke, die schwebt so ein bisschen immer unterm Radar. Theoretisch müsste man sie auch mit reinziehen, weil sie ist als Verteidigerin, ist sie faktisch ja hinten und vorne zu finden, und zwar entscheidend auch vorne zu finden. Aber in dem Spiel, ich glaube, am Fernseher sieht man es immer ein bisschen anders. Aber wenn man vor Ort ist, würde ich sagen, jetzt entweder Sophie Weidauer oder halt Naika Reisner.
Ja. Hast du, Grubi, deine andere Meinung? Weil du hast es ja quasi vom Fernseher verfolgen können.
Ich würde mich immer für Naika Reisner entscheiden. Da bin ich befangen, wenn ich die Wahl hätte. Weil ich einfach finde, dass die von der Regionalliga zur Bundesliga also das mag bei Österreichern so sein, sich immer weiterentwickelt hat. Also Wahnsinn, war ja bei Christopher Trimmel ähnlich, der uns in der dritten Liga ja schon geholfen hatte und irgendwie mit jeder Liga mitgewachsen ist. Und in der Regionalliga habe ich noch gedacht, naja, sie muss aber noch viel lernen, sie muss den Abschluss suchen, sie muss ihre Geschwindigkeit auch in den Ball kriegen und im Zweikampf kriegen. In der zweiten Liga hat sie schon beeindruckend, und jetzt in der ersten Liga zieht sie nochmal einen Schritt höher und schon alleine deswegen wäre sie für mich Spielerin des Spiels. Ja. Neue Kategorie,
ja? Ja, ich finde das eigentlich ganz gut, immer mal zu gucken, ob wir da...
Wobei das, glaube ich, ein Spiel ist, wo es schwierig ist. Da würde ich sogar noch Aileen Campbell mit reinziehen, weil die wirklich als Nummer 10, was die an Bälle verteilt in der Mitte, ist einfach Wahnsinn. Aber ich bleibe auch dabei, Weidauer und Reisner wären so meine Kandidatinnen dafür. Ja, wenn man sich dann entscheiden müsste, vielleicht für eine Person, würde ich so ja auf Sophie Weidauer diesmal tendieren.
Darfst du.
Okay, ich bleibe bei Naika.
Gut, 2-1 für Naika.
Ja,
na dann. Das kann dein Folgentitel werden.
Schreibe ich auf.
Meine, wer auch immer unter dem Radar schwebt, ist Tanja Pawulek. Also, es ist, also egal, wenn man da jetzt anfängt.
Da können wir noch ganz lange drüber philosophieren, aber ich finde, wir können auch über die Männer sprechen, wenn wir in der Chronologie bleiben wollen.
Machen wir jetzt
natürlich.
Noch.
Ja. Was habt ihr im Vorfeld gedacht? Also ich dachte, oh Gott, es wird schwierig. So wie immer.
Ich begrüße jetzt einfach mal die gehoppt sind.
Ja.
Ja.
Direkt zum Männerspiel. Kann ja sein, dass es irgendjemand macht. Ich hatte nicht mal ein gutes Gefühl. Ich hatte gar kein Gefühl. Ich habe gedacht, okay, jetzt bin ja Konsument dieses Senders und habe dann natürlich gedacht, jetzt guckst du dir das Ding an und dann, ja, was soll's. Die Eintracht hat am Donnerstag gegen Istanbul, aber welches? Fenerbahce?
Galatasaray.
Eine Gala-Vorstellung, genau. Gala-Vorstellung. Gemacht, haben 1-0 zurückgelegen und haben dann 5 Tore geschossen. Ja, die müssten schon einen extrem schlechten Tag haben. Und dann guckst du, was die Leute so posten und denkst, Sven Jablonski.
Genau, das habe ich auch gedacht. Mein Freund.
Und dann habe ich mich aber gefreut, als ich gesehen habe, dass Diogo Leth wieder im Kader ist.
Stimmt, ja.
Und war sehr gespannt,
genau.
wie er so wieder in die Mannschaft reinrutscht. Und noch überraschter bin ich, dass es mir ja nicht aufgefallen ist.
Genau, es gab ja noch eine Veränderung, die mich auch, wir können ja mal kurz die Aufstellung durchgehen, also klar, Superhero
vorbereitet.
Freddy im Tor, hinten dann Leth und Querfeld und dann mit deinem Freund, unserem Freund Diogo Leth, aber dann, das hat mich besonders gefreut, Derrick Köhn.
Das war seine erste
genau,
Start.
Genau, neben Haberer, Kedira und Trimmel und natürlich vorne, was soll man
unser
sagen?
Unser Big Trio.
Sie kamen, sahen, siegten. Das sollte doch erst aber Ansa und siegten.
Ja.
Das sollte doch erst danach so ein bisschen rauskommen, weil zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel angefangen hat, habe ich mit den drei so gut wie gar nicht irgendwie was verbunden, dass wir in Frankfurt was reißen könnten.
Na, ich auch nicht. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl. Und da das ein Sonntagsspiel war, kann ich jetzt nicht mal gucken. Mhm. Das heißt, ich gucke heute auch in keinen Ticker rein. Ich gucke mir hinterher das Ergebnis an. Bis jetzt, immer wenn ich in den Ticker reingeguckt habe, die Spiele haben wir immer verloren.
Dann hast
heute
du
gar
also
nichts.
Auch nicht die Choreo gesehen, so 100 Jahre. 100 Jahre.
Na, hinterher dann, ja. Im Real Life sozusagen.
Ich habe den Ball gesehen, der den Baum weggeschossen hat.
Ja.
Das habe ich von der Choreo gesehen.
Nee, war schon über 3 Seiten ging die Choreo oder wahrscheinlich sogar über 4. So richtig konnte man nicht sehen. Wir haben nicht mitgemacht. Wir haben mit 100 Jahre Waldseite nichts zu tun.
Waldstadion.
Waldstadion. Hauptsache Wald.
Und zudem muss man sagen, wir sind da hingefahren, 3 Spiele, 8 Gegentore.
Mhm.
Bisher war immer die Abwehr bei uns extrem solide, aber in den letzten 3 Spielen mit 8 Gegentoren war es etwas schwierig. Also mein Gefühl war, da geht gar nichts. Ich nehme auf alle Fälle sofort ein Unentschieden. Aber das wird uns Frankfurt nicht antun.
Wisst ihr, was lustig ist? Ich habe ja dann die First Reactions gesehen von Fußball 2000, von Basti Red zum Beispiel, unter anderem bekannt von 93. Und der sagte, er hasst Steffen Baumgart so sehr. Ein Spiel hat er in Frankfurt verloren. Ein einziges in seiner ganzen Karriere.
Tja.
Und da muss man dann sagen, dann habe ich das nochmal so überlegt und habe gedacht, ey, stimmt, die haben ja schon ewig nicht mehr gegen uns irgendwie gewonnen. Ja.
Ja.
Aber das konnte man ja doch vorher nicht wissen.
Nee, aber in unserer derzeitigen Verfassung hätte ich da auch nicht viel drauf gesetzt.
Komisch, wa?
Ja.
Wir gehen davon aus, dass unsere derzeitige Verfassung eigentlich schlecht ist.
Wie sagt man so schön, statistisch gesehen der schlechteste Saisonstart.
Stimmt.
Lustigerweise 2-1 gegen Stuttgart gewonnen. Oder 2-0?
2-1.
2-1. Dann wohl gar nicht so schlecht aufgetreten in Dortmund, aber viel zu hoch verloren. Also ich sag mal, der Gerassi war der Entscheidende, haben wir aber auch schon im Podcast gesagt. Wir hätten die Chance gehabt, da zu gewinnen. So schlecht standen wir nicht auf dem Platz.
Nee.
Und gegen Hoffenheim waren es 3 individuelle Fehler, die 4 Tore verursacht haben. Also eins konntest du nicht verhindern, Elfmeter ist immer scheiße. Aber ansonsten waren wir da aber auch dominierend. Die erste Halbzeit hatte Hoffenheim keine Chance. Erst nach den 45 Minuten im Prinzip 2 Tore gemacht. Wir sind wahrscheinlich das unterbewertetste Fußballteam überall. Und wenn ich habe am Montag mit einem HSVer auch gesprochen.
Stimmt.
Ja, so gut eine Dreiviertelstunde. Er wollte 20 Minuten sprechen, aber geht ja mit mir nicht. Und der hat auch Fragen gehabt. Er hat gesagt, was sagt ihr denn überhaupt, dass ihr Baumgart und Held habt? Die ganze Liga hasst die beiden. Und dann habe ich mir so überlegt, Alter, was haben wir eigentlich für einen Kader bekommen, den Horst Held da zusammengestellt hat? Jeder denkt, naja, Horst Held, aber er hat ja die Leute verpflichtet und Steffen Baumgart hat die Leute so eingesetzt, wie sie eingesetzt werden. Und jetzt können wir weitermachen.
Ja, aber die Meinung hatten wir ja am Anfang auch zu Held. Also,
ja, natürlich, aber wenn du dir überlegst, also wenn du dir nur André Illich anguckst, ja, von Bo Svensson, nicht mal eingesetzt, nicht mal auf der Bank, ja, teilweise, überhaupt nicht gewertschätzt. Er hat 4 Tore vorbereitet in Frankfurt.
Ja, so auch, ja? Hat auch Geschichte geschrieben, gab es bis jetzt auch noch nie.
Genau, Poyampalo.
Stimmt.
Ja, 3-mal. Genau. Oder wie Sebastian sagen würde,
Mosquera.
Mosquera. wie heißt der eigentlich mit Vorname?
Ja.
Daniel wäre mir jetzt auch eingefallen, aber. Nee,
das ist der Teixeira.
Das ist Teixeira, genau.
Mosquera.
Boah, kriegen wir raus.
Ja.
Na jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Unser Gefühl hat uns alle betrogen, weil wir einfach gar nicht realistisch genug waren.
Das stimmt.
Was hast denn du gedacht, Vivian?
Ja, man muss dazu sagen, mein Mann macht immer beim Tippspiel mit und dann erzählt er mir immer, wie er Union tippt und dann grinst er dabei immer so und dann denke ich schon, ich will es gar nicht wissen. so ähnlich habe ich aber diesmal selber auch gedacht. Und
hast du ihm den gezeigt?
Oh, war ja.
Nein, habe ich nicht, weil
15.000.
Seine Laune war nicht so gut. Aus Gründen. Ich dachte, wir verdienen das Ding. Ich habe auch das Handy weit weggepackt, weil ich dachte, ich will den Ticker gar nicht sehen. Dann klingelte die Uhr und dann stand da Tor für Union und dann dachte ich so, was denn jetzt? Ja, und so ging das dann ja fröhlich weiter. Also.
Ja, das war so eine komische Szene. Also wir können ja erstmal sagen, dass in der 8. Minute halt Natalie, hätte ich jetzt fast gesagt, Brown.
Brown.
Aufs Tor geschossen und der Ball drehte sich so weg vom, ja. Also ganz furchtbare Kurve. Und Freddy hat aber magische oder magnetische Hände, weiß ich nicht, er hat jedenfalls den Ball so runtergedroschen, sodass der nicht reinging. Und schon im Gegenzug kriegt Elias Ansa den Ball irgendwie zu fassen. Und so.
Illich hat den Ball geklaut.
Das war ein doppeltes, die haben zweimal zwar einen Ball verloren, weil sie waren ja auf der Frankfurter Seite, aber sie haben ihn wieder zurückgeackert. Zweimal.
Und Ansa dreht sich irgendwie so um sich selber und haut aus 18 Meter rauf und ich gehe, boah, ist das ein Ding, Alter. Also dann zappelte der im Netz und hat gesagt, na gut, die steht schon mal 1-0. Wir verlieren nicht zu 0.
Ja, das stimmt. Ja.
und nicht weiter drüber nachgedacht und aber immer noch keine Hoffnung gehabt, ist einfach so.
Und dann hast du die 11. Minute gesehen?
Ja, warte mal, der Kommentator beim ZDF, beim Sportstudio, der meinte dann, nachdem Ansa das Tor gemacht hat, Mann, was für ein Kerl. Der Kerl ist ein Phänomen. Fast jeder Schuss ein Treffer. Dann kam er ja 5 Schuss aufs Tor und 4-mal getroffen.
Ja, nicht die schlechteste Statistik.
In der 11. Minute, genau, da hat dann der Schotte mit dem Board, wie sie ihn in Bremen genannt haben, einfach mal gesagt, ich zieh mal ab, also auch schon mit Geschwindigkeit, aber da noch
auf Vorlage von Ansa, der den Ball mit der Hacke in der Luft annimmt.
Genau.
Und auf Birk weiterleitet.
Und schießt außen ans Netz. Stefan Kießling hätte jubelt, aber. Nee. Nee, also wie gesagt, da habe ich dann gedacht, naja, gut, hätte man besser machen können. Also da war ich auch noch nicht so begeistert. Frankfurt hat dann was probiert, weil ihr Derek Köhn sagtet, ja, die haben immer wieder versucht, genau diesen Derek Köhn überspielen mit langen Bällen. Haben immer versucht, über ihn zu spielen. Trimmelseite war ja nicht bedient. Mhm. Mit diesem Dohan, der aus Freiburg kam.
Genau.
Den wir ja von Bielefeld vielleicht noch kennen. Die Älteren werden sich erinnern. Dann hat er uns ganz schön geärgert mal. Und da haben sie aber mit vereinten Kräften immer wieder dafür gesorgt, dass das nicht passiert, also dass da nichts draus wurde, aber das war schon interessant.
Ja, vor allen Dingen, weil es war ja ein Konter von Frankfurt und was ja sonst normalerweise nicht unsere stärkste Seite ist, schnell sein auf dem Rückweg. Und da musste selbst der Kommentator feststellen, Manometer, die Unioner sind ja schon wieder hinten und Frankfurt ist noch nicht mal da.
Das war auch schön, also diese Geschwindigkeit findet statt und auch ein Oliver Burke rennt zurück und verteidigt. Und ich hatte irgendwann mal die Frage, warum wir zum Beispiel Spieler nach Stuttgart gegeben haben und die da richtig aufblühen.
Mhm.
Ja? Und dann hat er gesagt, weil sie kein Pressing konnten. Sie konnten kein Gegenpressing. Sie haben einfach unter Urs Fischer nicht funktioniert und dann auch später nicht. Weil bei Union musst du auch als Stürmer verteidigen können. Ja, ist einfach so. Das passt nicht anders und deswegen haben wir bestimmte Spieler und bestimmte Spieler werden bei uns nicht glücklich.
Aber wer hätte man das vermuten können bei Birk? Weil überall, wo er gespielt hat, war er eher so jemand, der sich im Halbfeld, also so zwischen Mittellinie und Strafraum des Gegners aufgehalten hat. Also ich habe ihn nie im Blick gehabt, dass er auch nach hinten
verteidigt. Oliver Birk hat ja vor allen Dingen in Bremen erst die letzte Hälfte der letzten Saison funktioniert vorher ja gar nicht. Man hat ihm vorgeworfen, er würde sich dem Deutsch verweigern, komplett. Er spricht nur Englisch und ist im Bremer Team nie so richtig angekommen und war so Einzelgänger und war dann auch nicht zufrieden mit dem Geld, was ihm Werder Bremen zahlen wollte. Und deswegen hat ihn ja Oliver Held. alle heißen Oliver. Und dann hat ihn ja Horst Held halt verpflichtet. Und da war er aber schon in Bremen gut. Und dann brauchte er natürlich ein bisschen bei uns, auch um sich daran zu gewöhnen. Und ich glaube, in Frankfurt hat er genau die richtigen Bälle immer gekriegt. Also also er ist ja eine sehr, sehr direkt, sehr Gradlinie Spieler. Er läuft ja nicht quer durchs ganze Spielfeld, sondern er hat die Geschwindigkeit. Und lustigerweise, wir kommen ja jetzt zum 2:0, er sah ja noch nicht mal angestrengt aus dabei, als seitdem Frankfurter wegläuft.
Nach einem Zuckerpass von Illich.
Nee, vorher wollte ich noch sagen, 31. Trimi will eine Ecke schießen.
Kann er aber nicht,
genau. Weil?
Weil die Choreoreste wieder auf ihn geworfen wurden oder auf den Platz flogen.
Richtig massiv.
Also, aber wie, ja.
Und da hat irgendwie der Schiedsrichter nicht irgendwie mal zu dem Kapitän der Frankfurter gesagt, geh doch mal bitte dahin und sag dir mal, die sollen diese Papierkugel nicht mehr schmeißen, sonst können wir hier nicht weiterspielen. Will ich nur mal festhalten. Also kann man machen.
Es hätte auch ein Feuerzeug sein können. Ich meine, was da hätte passieren können. Man will sich jetzt nicht ausmalen.
Weil Trimi hat sich gar nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat das einfach akzeptiert, dass es jetzt so ist.
Er hat stoisch gewartet, hat mal kurz geguckt und okay, dann stand ja der Linienrichter die ganze Zeit vor dem Ball. Jo, dann sollen sie schmeißen.
Und ja, und der Reporter musste dann einmal mehr erwähnen, dass der Trimi doppelt so alt ist wie alle anderen Spieler bei Union.
Ja, das Querfeld sein nicht. Sohn sein könnte.
Ja. Ja, aber das merkst du nicht, finde ich.
Nee.
Ja.
Ja. Es war.
Wer will's machen?
Toll.
Na, der fragt.
32.
Ja.
Okay. Na, dann mach du, Ralf. Ansa leitet die Kugel per Kopf auf Ilic.
Genau.
Der sich gegen, wartet, wo er sich gegen drei?
Ja, er gewinnt jedes Duell, er gewinnt jeden Zweikampf auf dem Weg zum Tor.
Hat sich gegen drei durchgesetzt und spielt genau im richtigen Moment den Pass auf Oliver Burke, der einfach nur noch losläuft und dann am Tor am Kauer, wie heißt er mit Nachnamen?
Dos Santos?
Nee, Santos, genau. Kauer Santos.
Genau. Er fängt an, am eigenen Strafraum loszurennen, gerade gewinnt dort auf dem Weg zum Tor und Ilic sieht das. Also der konnte den eigentlich gar nicht sehen. Der wusste, dass er ist noch ganz hinten. Hm. Spielt den Pass aber und Burke fängt an weiterzulaufen.
Ja, und wie gesagt, und dann stand es 2-0. Und dann hat er gedacht, was ist denn hier los? Und dann hat er gedacht, na gut, okay, 2-0. Jetzt ist die Eintracht wach. Hm. Jetzt werden sie uns bis zur Halbzeit aber ordentlich auseinandernehmen und ist eine Frage der Zeit, bis sie 3-2 führen. Passiert aber nicht.
Nö.
Passierte erst in der 45, in der vierten Minute der Nachspielzeit, ja. Wo haben die zwei Browns?
Nee.
Steht bei mir Noah Brown?
Nee.
Ich habe nur Brown aufgeschrieben.
Ja. Ich habe auch noch Brown. Ja, ja.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er einen Spitznamen und der wird hier sozusagen zitiert. Ja, da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und sozusagen wie beim Handball so wird um den Strafraum rumgespielt und irgendwann landet der Ball bei besagten Brown und der schießt und wird irgendwie noch abgefälscht, sodass Freddy keine Chance hat.
Er war aber trotzdem fast dran.
Ja, ja.
Er Gegenbewegung und merkt, der Ball geht in die andere Richtung und streckt sich noch, aber doch nicht ganz.
Nee, kam eine Sekunde zu spät.
Ja. Und Burke hätte da vielleicht noch was machen können, aber er ist nicht energisch genug in den Zweikampf gekommen, hat nicht gestört dabei beim Schuss. Aber ist auch egal. Ich habe dann gedacht, da siehst du, 2-1, so jemand eine Pause, die kommen raus, die ersten 10 Minuten. Wird wohl ein Feuerwerk stattfinden, werden wohl zwei Tore fallen und sollte auch so kommen.
Aber nicht für Frankfurt.
Das war das Erstaunliche für mich.
Genau, und das ganze Erstaunliche war, dass die Frankfurter weiterhin so behäbig gespielt haben, wie sie die erste Halbzeit beendet haben. Nämlich als Ansa da aufs Tor zuläuft, im Prinzip für mich sah es wie ein Foul aus, hinfällt, aber überlegt, oh nee, ich stehe doch wieder auf. Ach, da ist der Ball. Und will keiner haben. Ich nehme den Ball. Und mich stört ja auch keiner.
Und dann spielt er ihn schön raus auf André Ilic.
Ja.
Und der sieht Oliver Burke reinlaufen und flankt erstmal über die gesamte Frankfurter Innenverteidigung rüber und Burke mit dem Kopf. Und dann habe ich tatsächlich gebrüllt, weil ich gedacht habe, ich habe es andersrum erwartet. Ja? Weil es ist ein Hierlos, halt gesagt. 3-1.
Du hast gedacht, abseits.
Nee, gar nicht. Ich hab beim 2-0 habe ich kurz darüber nachgedacht, ob es abseits sein konnte. Aber er ist ja aus der eigenen Hälfte gestartet.
Ja.
Ja. Und beim 4-2, da kommen wir jetzt gleich zu. Nee, beim 4-1, da habe ich auch gedacht, da müssen wir nochmal hingucken. Aber beim 3-1 war ich mir sicher, da war kein Abseits. Wurde aber überprüft, glaube ich.
Genau, deswegen heißt es notiert. Ja, aufs 4-1 mussten wir dann nicht lange warten.
Nee, das war schon 3 Minuten später.
Und wer hat's geschossen?
Na, erstmal, wer hat's vorbereitet?
Ja, stimmt.
Das ist ganz schwer bei dem Spiel.
Lass mich raten. Ein André?
Genau.
Ilic, glaube ich,
heißt er. Der hat den Ball gekriegt und hätte sich eigentlich selber bewegen können, hat dann kurz geguckt und hat gesagt, oh, guck mal, wer da läuft. Forrest Gump. Ach nee.
Lauf Forrest.
Genau.
Er ist schon wieder unterwegs.
Und ja, und spielt den Ball wirklich so zu, dass er genau nicht im Abseits war und dass es eigentlich nicht mehr zu verhindern war, dass ein Tor wird. Nee.
Ja.
konnte sich ja dann auch im Prinzip aussehen, den Torwart ausgucken und welche Ecke nehme ich jetzt, hat er ja dann sich für die Kurzecke entschieden.
Und dann muss ich ja auch mal wirklich alle drei loben, alle drei Offensivspieler, die spielen A, perfekt zusammen, B, machen die unheimlich viel dafür, dass die Abwehr auch Luft bekommt, sie beschäftigen wirklich, also sie halten den Ball und selbst wenn mal ein Kindtor passiert, was Ilias Ansah immer wieder den Ball festmacht, ja, und wie der, also ist unfassbar, wie der mit seinen Storchenbeinen, hatte ich jetzt fast gesagt, so hüppelt und nicht zu stoppen ist. Der ist nicht von Ball zu lösen. Ja, du denkst, jetzt ist der Ball weg. Jetzt ist er aber noch nicht. Und dann läuft er weiter und dann hat er den Ball am Fuß. Ja, unfassbar, der Typ.
Ja, dann muss ich den Moderator nochmal zitieren, der meinte, an den wird Union nicht so lange Freude haben.
Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja.
Also so ein Mann mit 1,97 in dieser technischen Finesse, mit dieser Durchsetzungskraft, ich glaube...
Ja, aber der war schon, also Patrick saß schon hier und hat mir zumindest erzählt, kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, dass der aus Paderborn, der ist wirklich ein guter.
Ja.
Also den kannten schon viele, den hatten viele wahrscheinlich auf dem Zettel, aber keiner hat sich getraut.
Na, Bremen war, glaube ich, auch im Angebot.
Ja,
Bremen wollte. Aber letzten Endes kam dann der Kommentator und meinte, naja, der wird dafür sorgen, dass Union sein Stadion faktisch für umsonst bauen kann, weil sie ihn für knapp 100 Millionen verkaufen werden. Später irgendwann mal. Aber ist ja noch Zukunft, jetzt ist er erstmal neu und macht seine Tore für uns. Ich fand dann wieder nur herausragend, als dann der Kommentar...
Warte mal, ich will mal dazu jetzt noch was sagen, weil das gerade so schön ist. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Ilias Ansah irgendwann mal irgendwo spielt, wo er wer ist.
Mhm.
Ja, wo er, ähnliche Summen erzeugt wie andere Spieler, die auf die Insel gegangen sind oder keine Ahnung. Aber dieser Spieler wird immer in meinem Herzen sein, weil der irgendwie so herzerfrischend ist.
Natürlich.
Und wenn der uns so viel Geld bringt, wie da prognostiziert ist, dann ist das auch, bin ich auch fein damit. Und das ist einfach so unser Leben als Fußballverein, dass wir damit leben müssen, Talente zu entdecken, die dann eben von anderen genommen werden und die dann für andere Vereine Tore schießen. Aber er wird jemand sein, den ich nie aus den Augen verlieren werde, weil ich das einfach toll finde, wie unbekümmert der den Ball fällt. Und sicherlich wird sich auch Paderborn darüber freuen, wenn Union den verkauft.
Ich gehe mal stark davon aus. Naja, aber eben auch der, ja, aber das ist halt so ein Spieler, genauso, ich glaube, wie Björk, wenn der wirklich explodieren sollte, gut, der ist jetzt um einiges älter, das sind Spieler, die werden dann wahrscheinlich von anderen...
Viel älter sind nicht.
27?
Ja. Naja, aber ein nicht älter, ja, kann man so sagen, also ein Drittel. Ja.
Aber wir haben erstmal Freude an den dreien. Horst, heute kann sich auf die Schenkel klopfen, dass er halt mit dem Stachelschwein in der Hosentasche, die eingekauft hat, im Prinzip für wenig Geld. Und jetzt kann er sich eigentlich die Hände reiben, was er da erreicht hat. Und der Kommentator meinte übrigens dann auch noch, nachdem Björk da das 1:4 gemacht hat, Frankfurt kommt einfach nicht hinterher. Das wissen wir ja. Jetzt wird es eine Demontage. Ja.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Leider wurde es keine mehr.
Ja, weiß ich nicht. Doch.
Es wurde doch ein bisschen spannend zum Schluss. Also mehr
Tore. Ja, aber das war zu erwarten. Also, dass die Eintracht mit Wut rauskommt, dass sie sich immer noch nicht getraut hat, Mario Götze zu bringen, zum Beispiel.
Stimmt, den haben sie auch noch.
Ja, komisch, aber ja, das gab dann bis zur 80. Minute eigentlich viel wildes Anrennen, viel gutes Wegverteidigen und nicht zwingendes. Und dann hat dann Usun irgendwann ein Tor geschossen aus dem Rückraum, so, der hat den Ball da gekriegt und oder? Ja, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kommen wir zur 83. Minute, da warten wahrscheinlich alle schon gespannt drauf.
Obwohl Björk vorher noch das 5:1 auf dem
Schlappen hatte. Das wollte ich gerade sagen, ja, 78. Ne?
Ja, 75, 78. irgendwie auf Vorlage von Haber, der steckt ihn durch. Ja. Und Björk läuft, legt sich auch den Ball ein bisschen zu weit vor und wird leider...
Aber auch Haberer perfektes Spiel
gemacht. Ja, na klar. Genau, und dann kommt die 80.
83. habe ich.
Oder 83, egal, ja.
Ja, Elfmeter für Frankfurt, ne? Leo hält Burkhardt. Das sah aber auch, naja.
Warte mal, 80. ist erstmal das 2-4.
Ach so, wir waren noch bei dem 2-4.
Das habe ich doch gerade gesagt.
Das genau. Ist von Ozun, genau.
Ja.
Das wollte ich gerade nicht zu sehr würdigen. Ich war schon wirklich bei der Elfmeterszene.
Ja.
Ich habe das ja nun wirklich nicht am Ticker verfolgt, sondern live gesehen. Und ich habe es bewertet wie Jablonski.
Ich hätte da auch einen Elfmeter gegeben.
Nee, ich habe es bewertet wie Jablonski.
Ach so, dass du es nicht gegeben hast.
Ich habe gesagt, gut, Jonathan Burkhardt oder
Johnny
Burkhardt.
Nein, Jonathan, ja.
Ja, hebt eigentlich nur theatralisch ab. Und ich habe die Hände am Hals auch nicht gesehen. Also nimmt man nicht so wahr.
Ja.
Und habe gedacht, ja, komm.
Ach, das hat er im Nachgang noch behauptet.
Genau, und Jablonski hat auch weiterspielen lassen und auf Intervention des VARs hat er sich die Szene angeguckt und hat dann, und das weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist, hat dann eine gelbe Karte gegeben. Als VAR-Entscheidung. Ich denke, es wird keine gelbe Karte überprüft. Dann kann sie auch nicht gegeben werden. Dann kann er nur sagen, nach Ansicht der Bilder gibt es dafür Strafstoß.
Und das hat aber zwingend eine gelbe Karte zur Wahl. Es ist ja ein strafbares Foul im Strafraum. Das hat zwingend eine gelbe oder eine rote Karte, wenn es eben so war, Strafe
aber,
war
aber zur Folge. Aber nach Ansicht der Bilder, wenn du Bilder langsam siehst und das ist sehr theatralisch abgehoben, ganz ehrlich, für mich absolut kein Elfmeter und ich bleibe auch dabei. Und da hat der VAR, das ist so eine typische Sache. Ja, in Dortmund wird Querfeld von Gerassi umgerannt.
Das ist das, was Baumer ja angesprochen hat.
Umgerissen. Ja, da hat der VAR nicht gesagt, Mensch, nach Ansicht der Bilder, zu brutales Einsteigen, unsere Entscheidung, kein Tor. Ja, wir haben auch keinen Elfmeter gekriegt, nach Ansicht der Bilder, dort. Und dann kriegst du aber gegen Hoffenheim genau so einen Elfmeter, genau, den du aber auf der anderen Seite nicht gekriegt hast. Und jetzt wirst du natürlich langsam nervös. Genau.
Aber da geh ich ja komplett mit, dass die Einheitlichkeit einer Bewertung folgen muss. Aber letzten Endes, Alex Feuerherd hat es auch nochmal gesagt, es gab am Anfang der Saison, also bevor die Saison losging, eine Schulung, eine Regelschulung, dass ein Arm am Hals definitiv gepfiffen wird. Und bei ihm war es ja nicht nur der Arm oben am Hals, sondern auch die andere Hand an der Brust. Ob das jetzt diese theatralische Bewegung von Burkhardt zur Folge gehabt hätte oder gehabt hat, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle, ein Arm war oben am Hals, die andere an der Brust. Das ist dann halt, wird gepfiffen. Und in dem Fall ist es dann halt ein Strafstoß.
Ich bleibe dabei, dass der. Bin ich jetzt leiser geworden?
Ja, bist du.
Ein bisschen. Nachdem ich.
Jetzt.
Ich musste mal eben kurz husten, da habe ich das Mikrofon abgenommen. Ich bleibe dabei, dass der Schiedsrichter auf dem Platz diesen Elfmeter so nicht wahrgenommen hat. Und dann sollte die Entscheidung auch so sein. Und überall wird immer gesagt: Ja, letztendlich bleibt es bei der Entscheidung, man kann diesen Elfmeter gehen, wird immer überall gesagt. Aber man muss ihn ja nicht geben. Und wenn der Schiedsrichter gesagt hat, man muss ihn nicht geben, dann gibt man ihm nicht. Und es war nicht so ein brutales Einsteigen, dass man sagen muss, da hast du dich geirrt.
Ja, das stimmt.
Also, aber Brutalität spielt doch für eine Überprüfung keine Rolle.
Ja, aber so weit wird überprüft. Also wenn ich zum Beispiel dir hinterher renne, und ich trete dir voll in die Wade und Vivian hat das aber nicht gesehen und sagt, Ralf, was ist denn los, bist du gestolpert? Oh, der hat mir eine Wade, ich hab doch gesehen, dass du gestolpert bist. Und dann gucken wir uns die Videobilder nochmal an oder Irina sieht das auf Video und sagt, Matthias hat Ralf so was von in die Wade getreten, ja, das bringen wir zur Anzeige. Dann ist das natürlich klar, dann ist das eine Sache, die überprüft werden muss. Wenn ich so wie der damals der Schalker da dem anderen Spieler auf den Fuß tritt, oder dass der Schiedsrichter sieht, einfach mit Absicht. Das muss vom VAR gesehen werden und da muss man sagen, Leute, da war was. Wenn es keine Proteste im Stadion gibt, aber irgendein Spieler den Ball an die Hand bekommen hat, dann lasst es doch laufen.
Aber die Proteste hat es ja in dem Fall gegeben.
Ja, das mag ja sein, aber wenn der Schiedsrichter und die beiden Linienrichter nicht intervenieren und sagen, du, die Szene müssen wir uns nochmal angucken. Also das wäre ja auch noch eine Sache, wo ich sagen würde, okay, Jablonski, du hast ja die Möglichkeit, Er nimmt eine Szene wahr und sagt, stopp, ich gehe jetzt mal raus und guck mir das mal an. Hat er aber nicht. Er hat weiterspielen lassen. Erst bei der nächsten, beim nächsten Stopp hat er sich ans Ohr gefasst und hat gesagt, ja, dann guckt er sich das jetzt nochmal an. Ja, also das war sozusagen ein Angriff von außen, Und da war ich so ja vom Fernseher mit beiden Mittelfingern. Und weil ich ja wusste, wenn man erst
den Baum gemacht.
Ja, genau, hab den Baum gemacht. Habe da ich dann habe gesagt, wenn man sich das erstmal anguckt, in einer langsamen Perspektive, also langsamen Zeitlupe, sieht jedes Foul sehr brutal aus. Also es wird immer brutaler und du wirst immer einen Elfmeter geben und da war ich mir auch sicher, dass der dann nie geben wird.
Und, ja, natürlich, klar.
Und dass man dann die Contenance als Trainer verliert, da darfst du nicht, aber dass man dann mal so eine, so eine Papierkugel auf den Platz schießt.
Ich gebe dir komplett recht.
Es ist doch bestraft worden.
Es darf
doch auch bestraft werden. Aber wir müssen da darauf, also es wurde niemand verletzt, niemand geschädigt.
Aber das spielt doch beim Regelverstoß keine Rolle.
Deswegen wurde er auch bestraft.
Genau.
Aber was der Kicker zum Beispiel macht, ich habe mich da heute mit Sebastian schon drüber so ein bisschen, wir haben uns auseinandergesetzt damit. Weil der Kicker betreibt ist, das reicht noch nicht, das muss noch mehr passieren. Dass Baume, sag mal, den Mittelfinger so rausstreckt und die Fernsehkamera genau das einfangen und dann so tun, als wäre das eine Unsportlichkeit. Der hat niemanden jetzt gesagt, der hat einfach nur gesagt, Mann, ich kann's nicht fassen.
Scheiß Situation.
Ja, ja, scheiß VAR. Und VAR ist ja kein Mensch. Also hat er niemanden beleidigt. Ja, er hat für das Rumbrüllen hat er eine gelbe Karte bekommen und für die Papierkugel auf dem Feld schießen ganz klar rot. Und er hat dafür 15.000 Euro Strafe bezahlt. Union hat dem Urteil zugestimmt. Böse Zungen behaupten, er hat es gemacht, also der aus Hamburg zum Beispiel, damit er gegen Hamburg nicht auf der Trainerbank steht. Halte ich für gewagt, die These.
Und ich bin auch bei Baume voll dabei. Ich habe lieber so einen emotionsgeladenen Trainer an der Seite als manchen phlegmatischen Trainer, der nur an der Seite entweder sitzt oder nur rumsteht,
hey, Leute, und nichts tut. Bei uns auf den Rängen haben Leute schon Feuerzeuge aufs Feld geschmissen, Bierbecher aufs Feld geschmissen und wir wollen uns irgendwas erzählen, dass man so eine Papierkugel nicht aufs Feld schmeißt. Also bei aller Liebe, da mehr zu fordern, als gemacht wurde. Also ich finde richtig, dass er bestraft wurde. Ich finde auch die rote Karte richtig. Das muss einfach sanktioniert werden, schon alleine, wenn man angeblich denkt, dass da Jugendliche zugucken und dann wahrscheinlich auch mit Papierkugeln aufs Fußballfeld werfen, weiß ich nicht, aber es ist einfach so, dass was aufs Feld werfen und seit Bälle verboten ist und wenn der Rot geahndet wird und jetzt gebe ich Vivi mal das
Wort. Vivi meldet sich nämlich.
Ja, ich melde mich brav, mache ich auf Arbeit auch immer. Dann lachen alle. Ich finde, wir hatten schon Trainer, die ganz deutlich schlimmere Vergehen begangen haben am Spielfeldrand, wenn ich an Bjedica erinnern darf. Und ich weiß gar nicht.
War der erste Sani.
Ja, und ich weiß nicht, wie viele Spiele hat er dafür Sperre bekommen, aber ich meine.
Drei, oder?
Ja, aber das war verhältnismäßiger als das. Genau, ja. Aber ich finde, das eine Spielsperre reicht doch völlig aus. Ja. Ich meine, der hat eine Papierkugel aufs Spielfeld geworfen, der hat jetzt niemanden damit getroffen. Und das Ding mit Bjelica, da hat man das verstanden, dass gesagt hast, okay, komm, du kannst jetzt drei Spiele mal.
Und da hat Union auch kurz überlegt, ob sie ihn entlassen dafür.
Ja, das ist ja auch verständlich. Ja, natürlich, das geht auch gar nicht. Aber ich meine mal nur zum Thema Verhältnismäßigkeit. Ich meine, ich finde das, was Baume gemacht hat, ganz ehrlich, ich hätte genauso reagiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das ist einfach nur menschlich. Und das, was Bjelica damals abgezogen hat, das ging halt gar nicht. Und jetzt eine höhere Strafe zu fordern, finde ich überzogen.
Auf jeden Fall. Definitiv. Auf jeden Fall führt er jetzt in der Kicker nicht in der DFB-Rangliste, weil er nämlich gelb und rot in einem Spiel gesehen hat und das hat noch kein Spieler. Also er ist der.
Stimmt, war ja keine gelb-rote, sondern war glatt rot und vorher nochmal gelb. Gelb,
genau. Ja. Und insofern, ja. Und,
ja.
Und dann gibt es den Elfmeter und Jonathan Burkhardt schießt selber und schießt im Prinzip,
in die Mitte, oder?
In die Mitte, aber schärfer als der Hoffenheimer letzte Woche.
Ja, der hat ja ein paar Nenker gemacht.
Genau, und dann steht es 3-4. Und dann wird in der 94. nochmal Andras Schäfer weggegrätscht.
Ah, dafür gab es die gelbe Karte.
Nee, dafür gab es
Karte.
Ah, stimmt, das war 90+6.
Ja, dafür gab es gar nichts, sondern da hat Jablonski einfach nur gesagt, Einwurf.
Mhm.
Ja, also das ist egal, weil das ist ja ein Frankfurter.
Hat irgendeiner von euch die letzten 10 Minuten des Spiels seinen Blutdruck mal gemessen? Einfach nur so interessenshalber.
Also ich habe jedenfalls keine Warnung gekriegt.
Also ich glaube, der hätte einen neuen Spitzenwert erreicht in meinem Fall.
Das kann durchaus sein. Ich war jedenfalls wirklich froh, dass dieses Spiel vorbei war. Und habe dann auch eigentlich nicht so richtig mehr zugehört, was dann so erzählt wurde. Ich habe dann auch nicht die Pressekonferenz geguckt, weil mich das alles nicht interessiert. Die Fragen werden deutlich gewesen sein. Weiß ich nicht, hat einer von euch die Pressekonferenz gesehen?
Ja, nee. Ja, habe ich gesehen. Also die Fragen zum Ausraster kamen erst später. Also man hat wirklich erstmal die sportlichen Sachen besprochen.
Was hat denn der Trainer von Frankfurt gesagt? Waren sie müde?
Nö, er hat ja gemeint, er hat seinen Jungs nichts vorzuwerfen. Die haben ein großartiges Spiel gemacht, die sind zurückgekommen, die haben gekämpft. Der sah das ja etwas anders als der Krösche, oder wie der heißt, der von Frankfurt, der ja nicht von Arbeitsverweigerung gesprochen hat, aber schon, dass hier einiges schiefgelaufen ist. Das sah Topmüller nicht ganz so. Er sagt, die Jungs, ich habe denen nichts vorzuwerfen. Ungenaues Abspielverhalten, ja. Aber ansonsten haben sie großartig gekämpft. Sind von den Fans gefeiert worden hinterher. Er hat ihnen nichts vorzuwerfen. Also da gab es eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also im Prinzip während der PK war er halt der Meinung, war ein großartiges Spiel von seiner Mannschaft.
Und jetzt verlassen wir den Dino und weisen darauf hin, dass nächsten Sonntag um 19.30 Uhr, was für eine Scheißzeit, nochmal gegen den Dino geht. Ach, sind ja keine Dinos mehr, wa?
Nee, es sind keine Dinos mehr.
Ja. Da geht es gegen den HSV weiter.
Ohne Baumer, also auf der Trainerbank.
Der wird wieder oben langschleichen da.
Das ist immer so lustig anzusehen.
Wahrscheinlich mit unserem Co-Trainer Danilo de Sosa an der Seitenlinie, mit dem Baumer ja schon seit Paderborn zusammen unterwegs ist. Und der hat ja nun auch, nachdem Baumer dann das Stadion verlassen musste aufgrund der roten Karte, die letzten, keine Ahnung, 10 Minuten, auch an der Seitenlinie gestanden. Also ich gehe mal davon aus, dass meine Böhni wäre ja auch eine Variante. Es sind ja 3 oder 4 Co-Trainer.
Am Ende ist es sowieso, es spielt keine Rolle.
Naja, es darf ja eben nur einer.
Ja, es spielt aber keine Rolle.
Nee, natürlich nicht.
Also das ist anders als bei Spielern. Also sag mal, taktische Marschroute wird sowieso festgelegt.
Ja, ja.
Und sag mal, die Trainer auf der Bank haben sicherlich die Möglichkeit, eine SMS zu lesen. Und Baume wird das Handy nicht weggenommen. Also
ja.
Also der hat da oben noch eine viel bessere Sicht. Also ich glaube, das ist nicht mal Strafe.
Mhm.
Wollen wir nach Jena gehen?
Ja, lass uns nach Jena gehen.
Natürlich. Jena, gestern Abend. Um genau zu sein, im Paradies, so heißt ja der Stadtteil, in der Ad-Hoc-Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld.
Mag sein, wie sein will. Hast du das Spiel gesehen?
Nein.
Du hättest deine Freude, oder zumindest dein Mann hätte seine Freude gehabt, weil die Hymne von Jena war die Musik von Frank Zander.
Oh, na wunderbar.
Echt?
Karl Zeiss Jena, Karl Zeiss Jena.
Ist ja bald wie die Pudis, die schreiben auch für jede Mannschaft eine Hymne.
Ja, aber das war ja, die sind nur nach Hause gegangen.
Ja, ich weiß.
Und ich glaube, die Dreier und Unioner werden auch mitgesungen haben, nur so härter gehen wir nicht. Bin ich mir jedenfalls sicher, man hat es nicht gehört, weil die Mikrofone da nicht so eingestellt waren wie beim Männerfußball. Also man hat nicht viel vom Platz mitbekommen. Aber bevor wir darüber reden, habe ich ganz vergessen, euch zu fragen, wie fand ihr denn die Schiedsrichterin gegen Essen, Caroline Wacker?
Also ich habe, mir sind nicht groß sonderlich aufgefallen.
Mir auch nicht.
Und jetzt hatten wir eine, die hieß Schwärmer.
Du hast ja Infos, Mann.
Ja, DFB. Da kann man alle drauf lesen. Da kann man auch die Linienrichter, jetzt ist mir die ganzen Blätter hier runtergefallen. Die ist auch sag mal, bis auf die letzten 10 Minuten, die ist auch gut gewesen. Also ich muss mal sagen, die Schiedsrichterinnen in der Bundesliga sind deutlich besser. Die fallen nicht auf.
Ja, also beim Spiel gegen Essen muss ich sagen, die ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
Ja doch, die hat eben abseits gegeben, das ist euch aufgefallen.
Aber ja, und sie hat die gelbe Karte da gegeben, gleich in der 11. Minute.
Aber das ist schon ein Unterschied zur zweiten Liga.
Ja, das stimmt.
Stimmt, wo du es sagst. Man hat auch das Gefühl, es sind zumindest, also kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber weniger viele Entscheidungen, die so offensichtlich sind.
Genau, war auch gestern Abend wieder mal so ein Spiel, wo ich sagen muss, okay, eigentlich gute Leistung der Schiedsrichterin auf dem Feld, so wie die daneben. Man hat sie nicht wahrgenommen und das ist ja meistens ein gutes Zeichen. Also außer, dass sie dann auf den Punkt zeigen, wenn ein Tor fällt, das haben sie ja gestern dann Gott sei Dank zweimal machen dürfen. Aber ansonsten habe ich da nichts zu meckern, muss ich sagen.
Mir ist es deswegen gerade in den Sinn gekommen, weil gleich die erste Szene, die ich mir aufgeschrieben habe, ist in der 11. Minute. Weiß flankt in den Strafraum oder, und Eileen Campbell steigt hoch und drückt dabei Ilenburg zu Boden. Und die Schiedsrichter hat das Ding abgepfiffen, aber wohl zurecht.
Aber bevor wir hier kommen, Spiel, also generell, wie das Spiel läuft, gab es eine entscheidende Veränderung. Katja Orschmann. Also,
ja, hatte ihr Startelfdebüt. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich mich darüber total gefreut habe. Ja.
Genau. Katja Orschmann hat nicht ihre Schwester ersetzt, aber zumindest hinten Tomke Schneider, Steuerwald, Katja Orschmann und Anna Weiß. Und dann im Mittelfeld natürlich Heisler, klar, und Haberkamps und vorne dann vorne Reisner, Campbell, Pavolek und Weidauer. Aber dass Katja jetzt mal ran durfte als Start in der Startelf,
das fand ich gut. Drei Tage schlaucht schon. Ja. Also du bist ja auch mental dann irgendwie gefordert und so weiter. Also ich glaube, so richtig versteht auch niemand außer der DFB, warum man unter der Woche so einen Spieltag ansetzen muss. Jetzt spielt ja aktuell gerade irgendwelche Mannschaften, die nicht alle arbeiten gehen.
Als Profis,
die keine Profis sind. Profis sind. Genau, die auch arbeiten gehen müssen. Die müssen heute sozusagen Urlaubstag nehmen, um irgendwo hinzufahren. Und nur weil am Wochenende Pokal ist, ich glaube, man könnte das auch ein bisschen entzerren. Das sind nur 16 Spieltage. Nee, 30 Spieltage, weiß ich jetzt nicht. 16 Mannschaften, 30 Spieltage. Bei den Männern geht es auch. Warum muss man so unter der Woche machen? Aber ist okay. Übrigens, Pokalspiel, bevor ich es vergesse, es läuft auf YouTube, ohne dass man irgendwas bezahlen muss.
Genau, frei empfangbar. Union stellt den Stream zur Verfügung und dann alle auf YouTube. Können wir gerne den Link online stellen?
Ja, kannst du machen. Können wir machen, müssen wir sehen. Dann haben wir in der 14., also wir hatten viele Szenen.
Ja. Union macht vieles richtig in der ersten Halbzeit. Also die laufen Jena sofort an und erobern sich den Ball und schieben den Ball sich praktisch dann, wenn sie ihn haben, erstmal für sich hin und her. Also ich fand es ein sehr überlegtes Spiel.
Und ich muss sagen, es hat auch Spaß gemacht, weil man die ganze Zeit die Union-Fans dann singen gehört hat. Mhm. Ja, und man hatte irgendwie so Heimspielatmosphäre.
Ja.
Ja, das war schon toll.
Aber ich glaube, unsere Sportredaktion hatte nachgefragt in Jena, wie viel, weil es gab ja unterschiedliche Anzahlen an Zuschauern. Und ich glaube, die haben nachgefragt und sind 1384 zahlende Zuschauer gewesen und ca. 300 aus Berlin.
Und ich habe auch ein paar Leute erkannt.
Ja, ich auch.
Wenn in meinen Augen das Bild ein bisschen unscharf war, was das Sohn da angeboten hat. Ich habe jetzt drei verschiedene Anbieter durch. Ich habe Sport 1 gesehen, ich habe Magenta gesehen und ich habe das Sony gesehen und jeder macht es anders.
Aber die Technik ist doch immer die von Magenta, oder? Von der Telekom.
Das weiß ich gar nicht, aber also...
Datsun übernimmt doch nur, glaube ich, von Magenta die.
Das kann sein.
Ja.
Aber irgendwie war die Kameraführung diesmal irgendwie gewöhnungsbedürftiger, fand ich. Aber man nimmt immer noch alles wahr, das ist besser als Zweitliga KI-Kamera. Ja, wir können viel über das Spiel sagen, Aber kommen wir gleich zur 29. Minute Eckball.
Ja, Halverkamp spielt auf Katja Orschmann und die zieht aus der Distanz ab und trifft das Tor.
Und niemand kommt an den Ball, der wird nicht abgefälscht, der ist einfach scharf, flach.
Und setzt vorher nochmal kurz auf.
Ja, und die Torhüterin sieht ihn extrem spät.
Obwohl manche sagen, was heißt manche, der Kommentator meinte, naja, könnte man auch halten. Sie sieht ihn spät, aber er ist nicht sonderlich scharf.
Boah, doch, der war
scharf. Ich fand den auch scharf. Echt? Geschossen.
Ja, der war schon Knaller.
Okay. Und dann stand es 0-1.
Dann stand es 0-1 und dann fühlte sich jemand vom Textilvergehen dazu verpflichtet, auf Slack zu schreiben, siehst du Bayern, so wird das gemacht. Und ich denke, lese das und denke mir, weil ja Jena am Sonnabend 0-0 in München gespielt hat, was eine völlige Überraschung ist, ich denke mir, ey, jetzt doch noch nicht. Ja, aber kommen wir später zu.
Denn dann kommt eigentlich schon die 46. Minute nach der...
Bei mir kommt vor allen Dingen noch, dass Tanja Pavolek links rausspielt zu Naika und spielt, die flankt und Antonia Halberkamps zieht ab, aber wird so ein bisschen, ja, wird geblockt halt. Aber das ist eine schöne Szene gewesen, so wo man gesehen hat, wie Spielfluss entstehen kann. Und denn in der 37. Minute gibt es eine gelbe Karte für Felicia Stresser. Und das habe ich mir nur deswegen aufgeschrieben, weil vorher schon mal der Spruch von dem The Zone-Reporter kommt. Und für Ruhe sorgt Stresser. Und da habe ich mir so gedacht, ich kenne den Ralf Stresser, aber er wird ja was mit ihr zu tun haben. Eher nicht, stellt sich raus, doch, ist ihr Opa. Der Vater ist der Carsten Stresser, der in Jena gespielt hat. Und ja. Und dass jemand, der Stresser heißt, für Ruhe sorgt, ist ein Wortwitz. Ja. So, und dann können wir gerne.
Noch nicht zum Tor. 46. historischer Moment. Dina Orschmann wird eingewechselt und steht ab dem Zeitpunkt mit ihrer Zwillingsschwester gemeinsam auf dem Feld. Gab es bis jetzt in der Bundesliga auch noch nicht.
Nee, das stimmt. Was es aber schon in der Zweitliga gab, ist, dass beide getroffen haben.
Ja, aber eben nicht in der Bundesliga. Hm.
In der 47. haben wir dann einen Abstoß.
Ja.
Der irgendwie komisch ausgeführt wurde. Also ich bin ja immer der Meinung, man sollte den Abstoß lang machen.
Das ist ein Rückpass.
Nee, das war ein Abstoß.
Nee, die kriegt den Ball zurück.
Nee. Der Abstoß wird ausgeführt, aber er wird im Strafraum rübergespielt.
Also, genau, richtig.
Ja. Ich finde, Abschläge sollten aus dem Strafraum herauskommen und weit weg sein und dann mal gucken, was man damit macht. Und ja, da waren wir wohl nicht aufmerksam genug. Kara Bösel lässt den Ball ein bisschen zu weit vom Fuß wegspringen. Und Tietz, ja, wie heißt sie mit Vornamen? Weiß ich nicht. Wollte ich mir eigentlich aufschreiben, noch raussuchen, aber habe ich vergessen. Schießt einfach mal dann ins Tor rein.
Nee, sie legt ab. Die erkämpft den Ball, kommt an den Ball und legt auf eine Mitspielerin ab. Die das Ding dann.
Rieke Tietz.
Ja, aber dann war nicht die da den Ball erobert hat. Weil sie.
Nee, die hat den doch noch abgegeben. Und
die hat den abgegeben.
Genau. Ach so. Ja,
Kara spielt den Ball sich zu weit vor und dann springt eine Jenenserin dazwischen und schießt den Ball nach rechts aus dem Blickwinkel auf die Kollegin. Ja. Und die,
genau, die zieht ab.
Und die zieht ab.
Ja.
Und ich habe mir dann auf meinen Zettel geschrieben, nicht auf den, sondern auf dem anderen, so eine Scheiße. Ja. Und man hat es auch gemerkt, das war ein richtiger Schockmoment.
Ja.
Das ganze Spiel bis zur 66. Minute war im Prinzip, hat Union gebraucht, um sich darüber wieder zu fassen. Also du hattest das Spiel komplett im Griff und plötzlich den Ausgleich gekriegt.
Ja.
Und dann habe ich auch ziemlich...
Aber zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, nicht ganz unverdient.
Doch, ganz unverdient.
Nee, naja, Jena hat in der zweiten Halbzeit schon einiges
dafür. Ja, aber das getan. War ja gleich am Anfang der zweiten Halbzeit, also war in der 46. Minute. Es deutete nichts, gar nichts auf ihn. Naja. Jena hat in der ersten Halbzeit nichts nach vorne gespielt. Mhm. Da war nicht eine Torchance irgendwie, die irgendwas gebracht hat. In der zweiten Halbzeit haben sie dann richtig zugelegt. Also sie kamen wie ausgewechselt raus, aber wahrscheinlich auch, weil Union plötzlich schockiert war, nicht zurückliegen, aber dass es 1-1 steht. Und Und dann 65. Freistoß noch für Jena, 28 Meter vom Tor. Das war ein ganz schöner Strahl, den die da geschossen hatte. Quer über den Platz geht dann rechts am Tor vorbei.
Mhm. Ja.
Und dann war noch eine Szene, wo in der 84. Juckel aus so einem Pressball aufs Tor schlägt, der dann so in den Drangel, so auf den Drangel, wo Kara Bösel aber noch rankommt.
Ja, den hat sie übers Tor gelenkt, ne?
Und in der 76. Jetzt springe ich nochmal zurück, schießt Dina Oschmann eine direkte Ecke.
Und ach, das hast du vorhin angemerkt.
Ja, und die Torfrau kriegt den gerade so auf der Linie. Also der wäre fast drin gegangen und da hat gedacht, wow, so frech muss man erstmal sein. Warte mal, habe ich das nicht letztes Mal noch auch irgendwo gesehen? Und dann, ja.
Ja, ging leider nicht rein. Hm. Ne, Tomka hatte das ja, die hat in Leverkusen das auch probiert.
Hm? Es scheint ein Stilmittel zu sein.
Kann ja mal funktionieren.
Irgendwann wird es mal funktionieren.
Na, Lisa hat es ja schon mal geschafft.
Stimmt. Vielleicht ist es so eine Challenge.
Ja, wäre nicht die schlechteste.
Ja, und dann, wie gesagt, sind wir mal wieder angerannt und das Spiel stand sozusagen auf Messerschneide und niemand, also eigentlich hätte jede Mannschaft für sich das Spiel entscheiden können. Mhm. Weil es sehr traurig gewesen wäre, wenn wir verloren hätten, weil eigentlich waren wir, also wir haben es ohne Grund aus der Hand gegeben, aber niemand kann, was Dina kann. Tomke Freistoß, den hat sie, glaube ich, selber rausgeholt, weiß ich gar nicht.
Das habe ich nicht notiert.
Ich glaube, den hat sie selber rausgeholt. Sie hat sich da irgendwie, nee, die Finnin hat ihn rausgeholt.
Ah ja, ja. Stimmt.
Und
Aikinen, oder? Hm. Also ähnlich.
Und dann hat Tomke den Schaf in den Strafraum rein geschossen und am zweiten Pfosten, die sind, glaube ich, gleich lang, oder, die Pfosten? Noch nie drauf geachtet. Ist da einer länger als der andere?
Vielleicht sollten wir mal bei der nächsten Stadionführung nachmessen. Ich werde das mal anfragen beim Verein für dich.
Zweiten Pfosten steht Dina und schädelt den ins Tor und das war natürlich Wahnsinn.
Obwohl die Vorlage Nele Bauer erst zugestimmt wird.
Genau.
Weil sie kommen mit dem Kopf noch dran und verlängert den Ball im Prinzip zu Dina und die haut den praktisch wie Birk bei diesem Tor mit voller Wucht aus kurzer Distanz einfach in die Maschine.
Bauereisen den Freistoß geschossen?
Nee. Nein, aber Tomke hat auf sie.
Ach so. Bauereisen kam mit dem Kopf an den Ball und hat den praktisch nach hinten verlängert. Und das gilt praktisch dann als Vorlage und Dina kommt rangeflogen und haut das Ding mit dem Kopf.
Und jetzt sag ich mal, 40-60 Ballbesitz.
Ja.
10-24 Torschüsse.
Aua.
2-8 Ecken. Und 110-106 Kilometer, wir sind weniger gelaufen.
Mhm. Ich glaube, wir müssen alle mal wahrscheinlich die gleiche Statistik benutzen. Bei dem sehr berühmten Fachmagazin war Ballbesitz 33-67 und Ecken 10-22. Also ich glaube, entweder zählt einer falsch.
Das ist jetzt DFB, was ich hatte.
Nein, ich habe hier das sogenannte Fachmagazin
für
Fußball.
Angesprochen danach, nach dem Spiel, wie sie, was sie so sagt, sagte Eileen Pöse zur Standardstärke in der PK. Grüße an Alina Vetterlein und Sabrina Eckhoff. Die eine ist für Standard und die andere ist die Co-Trainerin. Das fand ich sehr gut, dass sie sozusagen ihr Team mitgenommen hat.
Ja, stimmt. Und vielleicht trainieren die wirklich solche direkten Ecken?
Nein, nicht nur die Freistöße. Also wir haben beide Tore aus Standards geschossen. Na klar, war das eine Ecke, sag mal, die schon ausgeführt war, wo Katja getroffen hat.
Aber ist ja egal.
Aber ist ja, ja am Ende egal. Wir haben 9 Punkte geholt, wir sind jetzt auf Platz 4. Das heißt, das weiß ich gar nicht genau, das kann ja jetzt sein, also es spielen ja jetzt noch 3 Mannschaften, die uns überholen können.
Ja.
Aber mehr als Platz 7 wird es wohl nicht werden, also schlechter. Als Platz 7 wird es wohl nicht werden können. Und ja, Bayern hat gestern Freiburg besiegt.
Die sind Erster, ne? Mhm.
Ja, aber die Frauen, also unsere Frauen, machen uns einfach Freude. Also
und bei diesem Spiel Bayern gegen Freiburg wurde auch Julia Quinn eingewechselt in der 74. Mhm. Minute. Schön, dass sie zurück ist.
Nach 2-monatiger Pause, ne? Aufgrund ihrer Knieverletzung.
Genau.
Ja, also ich muss sagen, der Frauenfußball, speziell der von unseren Damen, von unseren Eisernen Ladies, macht einfach Spaß. Da wird es auch wieder Dellen geben. Ich meine, die Wolfsburg, Bayern, wie sie alle heißen, die kommen ja noch. Mhm. Aber egal wie, ich muss echt sagen, ich habe da weniger bange Momente vor meinen Augen als bei unseren Herren. Obwohl sich das jetzt auch ein bisschen relativiert hat durch Frankfurt, durch den Sieg dort. Aber ich habe da aktuell bei den Frauen ein viel, viel besseres Gefühl, dass wir dort im Mittelfeld landen. Also ich spreche jetzt nicht von oberer Tabellenhälfte, aber dass wir mit dem Abstieg sowieso nichts zu tun haben und irgendwo im gesicherten Mittelfeld landen werden, zumindest in dieser Saison.
Till Oppermann hat irgendwie geschrieben, unter Urs war es so, dass Union wenig Tore geschossen hat, aber noch weniger bekommen hat. Und unter Baumgart ist es so, dass wir viele Tore schießen und ein paar bekommen. Also wissen nicht, ob ich die These mitgehe.
Wobei ich über die Frauen gesprochen habe.
Nee, du hast gesagt, dass du viel wahrscheinlicher annimmst, dass die im Mittelfeld landen als die Männer.
Na, das war jetzt generell, dass die Frauen im Mittelfeld landen als unten in der unteren Tabellenhälfte. Okay. War jetzt nicht auf die Männer bezogen, aber ich habe hier ein besseres Gefühl bei den Frauen.
Dann habe ich es falsch
verstanden. Dann weiß ich habe da ein besseres Gefühl, dass sie das auf den Platz bringen, dass das wirklich eine Saison wird, wo wir uns über den Abstieg der Frauen keine Gedanken machen müssen.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch bei den Männern darüber nicht nachdenken müssen, weil das scheint so ein bisschen zu kommen. So dieses Verständnis füreinander und dieser Spaß beim Spiel. Und Spaß beim Spiel zu haben. Die Schlussszene, jetzt springen wir nochmal zurück zu den Männern. Ich habe mir auf AFTV ein paar Sachen angeguckt, unter anderem auch das Interview mit Horst Held, und dabei habe ich dann aber auch die Schlussszene noch gesehen. Late hat sich richtig gefreut, dass er so gut ins Spiel gekommen ist. Und die Mannschaft ist auch gleich zu ihm hingegangen und haben ihn auf die Schulter geklopft. Also da scheint es im Team zu stimmen.
Ich hoffe, dass er das. Es ist ja. Es sollte ja keine Einmalgelegenheit sein. Es sollte ja. Sie müssen es bestätigen. Wenn sie das jetzt 1, 2, 3 Spiele hintereinander so bringen, auch wenn sie es verlieren, das Spiel, aber wenn ich sehe, dass sie genau diesen Plan weiterverfolgen, dann wird sicherlich auch das Gefühl sich bei mir verändern. Aber aktuell ist das immer so ein Auf und Ab, mal gut, mal schlecht. Ja,
von mir habt ihr das erste gehört, so.
Genau, also insofern.
Europa Cup.
Werden wir das nächste Spiel gehen. Ja, jetzt wird es steil.
Jetzt, ja.
Pass auf, beide Mannschaften.
Beide? Oh Mann. Muss meine Urlaubstage schon mal entsprechend reservieren.
Rennst du nackt übers Feld oder was?
Die Wette wiederholen wir nicht von letzter Saison. Ne? Nur, dass wir es schon mal vorletzte. Ja, da haben wir nämlich so eine Wette am Laufen gehabt.
Nee, machen wir nie wieder.
Das wollen wir nicht nochmal wiederholen.
Und will auch keiner sehen, glaube ich.
Ja, die werden ja dann alle blind, das hatten wir uns doch schon drauf geeinigt. So. Ja.
Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Ich möchte nur ein Zitat anbringen.
Na, mach das.
Das ist das. Ist nicht von mir, aber ich habe es unter einem Kommentar, ich glaube, beim RBB gelesen. Ich singe es nicht, ich lese es einfach nur vor.
Du hast es vorhin so schön gesungen.
Ich lese es
nur
vor. Das sind Katja und Dina, zusammen sind sie prima. Sie rennen geschwind und treffen mit Instinkt, weil sie Unioner sind. Weil sie Unioner sind.
Mhm. Und welche Musik?
Na, Bibi und Tina
Bibi
natürlich.
Und Tina.
Ach so, okay.
Wenn ich jetzt singe, fallen uns die Hörer tot um und hören uns nicht mehr zu. Nee, das kann ich nicht machen.
Ich sage immer, es ist aktive Sterbehilfe, wenn ich singe, aber.
Okay, und soweit wollen wir es nicht kommen lassen. Ich würde sagen, wir haben heute 3 Spiele besprochen. So viel hatten wir noch nie an einem Stück. Vivien war heute wieder mal mit dabei.
Ja, ich musste mal zu keinem Elternabend.
Und
ja.
Wie wir nächste Woche das fast schon Montagsspiel besprechen, das klären wir nachher.
Genau,
oder so ist es.
Das Pokalspiel, schaut euch an, ist frei empfangbar. Mhm. Der Frauen.
Das werden wir auch drin
gegen
haben.
Gegen Mainz auf YouTube. Ansonsten habt noch eine schöne Restwoche.
Schöne Woche.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Bitte beim Aussteigen auf Ihre Trittsicherheit und den Straßenverkehr.
Unsere Mannschaft, unser Stolz, unser Verein.